Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Die Sonne brennt über Deutschland und Hydration Breaks auf der anderen Seite des Atlantiks werden ebenso heiß diskutiert. Wir sprechen heute aber nicht über die Fußball-Weltmeisterschaft, sondern über die durchaus diskussionswürdige Saison von Borussia Dortmund. Und damit herzlich willkommen zur 150. Folge von Auf Ohren. Wir haben eine Jubiläumsausgabe und passenderweise dann auch noch einen Saisonrückblick. Wir sind spät dran, ja, aber diese Folge transparenzhalber schon mal sei gesagt, ist nicht die erste Folge, die wir dazu machen. Wir haben bereits einen Saisonrückblick aufgenommen, der allerdings aus technischen Gründen in die ewigen Jagdgründe gegangen ist, sodass wir uns hier an diesem heißen Abend bei 35, 33 Grad irgendwie sowas zusammengesetzt haben, um doch noch mal ein bisschen später die Saison Revue passieren zu lassen. Wir, habe ich gesagt, denn ich bin natürlich nicht alleine. Wir sind wieder zu dritt heute und mit dabei ist der liebe Dominik.
Juhu, Jubiläumsfolge. Hi zusammen.
Genau. Und wir haben, das freut mich besonders, ein neues Mitglied zu begrüßen. Mit dabei ist zum ersten Mal heute der liebe Farid.
Hi zusammen, egal zu welcher Uhrzeit, sagt ihr immer, ne?
Ja. Genau. Stell dich doch gerne kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es da zu tun haben.
Genau. Ich bin der Farid. Ich wohne seit 6 Jahren in Dortmund. Ich glaube, das gehört gar nicht dazu. Ich bin ein bisschen nervös. Ich glaube, das gehört dann schon dazu.
Ja, ist kein Thema. Alles gut.
Genau. Ich fahre halt viel zu Borussia. Mich interessiert alles um die Borussia drumherum. Ich habe auch seit einem Jahr einen YouTube-Channel, Borussenwelt. Ja, doch, Borussenwelt ist es. Wenn ihr da folgen wollt, wenn es euch gefällt. Und ich bin alles Fahrer und bin auch, wenn es geht, bei den Amateuren oder beim Handball, bei den Damen, Fußballdamen etwas seltener, aber auch wenn es da geht, ich wohne relativ nah am Stadion, dann mache ich das auch. Also von daher, so alles rund um Borussia ist mein Hobby und mein Thema. Und nebenbei verbinde ich mein Hobby mit Borussia, verbinde ich dann mit Reisen, vor allem wenn es international geht. Genau. Länger sollte es auch nicht werden, glaube ich.
Haben wir vorher so abgesprochen? Nein. Wir freuen uns natürlich mega, dass du da bist und uns jetzt hier auch im Podcast-Team dauerhaft hoffentlich unterstützt. Und deine Meinungen, Expertisen und so weiter hier einbringst. Ich gebe schon mal von meiner Seite kurzes Disclaimer, falls man eben im Hintergrund irgendwie so ein kleines Rauschen bei mir hört. Ich habe halt hier einen Ventilator stehen, es sind halt wirklich 33 Grad. Und deswegen bitte ich da schon mal um eine Entschuldigung. Ich hoffe aber, dass mein Mikro das irgendwie halbwegs rausgefiltert kriegt. Nachdem wir uns jetzt alle einmal begrüßt haben, ich bin übrigens Yannick, hatte ich gar nicht gesagt. Yannick, das bin ich, für die, die mich noch nicht kennen, aber ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dabei und ich moderiere heute so ein bisschen durch die Folge. Es ist wirklich heiß, deswegen sei mir dieser Fauxpas, mich selbst nicht vorgestellt zu haben, kurz verziehen. Wir sprechen heute über verschiedenste Dinge und zwar haben wir natürlich, hatte ich ja gesagt, einen Saisonrückblick, den wollen wir aber möglichst strukturiert vorgehen. Wir machen das machen verschiedene Kategorien, sagen wir es mal so. Wir machen Highlights und Lowlights auf sportlicher Ebene. Wir machen so ein bisschen auf fantechnischer Seite das beste Heimspiel oder das beste Auswärtsspiel oder das beste Auswärtsspiel. Und wir möchten gerne die Saison von Borussia Dortmund in Schulnoten einteilen. Dazu kommen wir aber gleich, wie das genau aussieht, was wir uns gedacht haben. Danach stellen wir so Awards vor. Wir haben Awards vergeben an einzelne Spieler oder, weiß ich nicht, Teile des Teams, an verschiedene Bereiche. Und diese Awards hat sich Anton ausgedacht, der leider heute nicht dabei ist. Ich möchte es trotzdem erwähnt haben. Und Anton und Leon waren bei der letzten Folge dabei und haben deswegen in unserem Skript ihre Meinung hinterlassen. Und deswegen möchte ich die gerne um eben verschiedene multiperspektivische Einsichten zu geben, sage ich jetzt einfach mal. Stelle ich Leons, genau, stelle ich Leons und Antons Punkte auch noch kurz vor. Wenn ihr mit denen überhaupt nicht übereinstimmt, dann müsst ihr euch bei denen beschweren. Wir können nur für das stehen, was wir hier sagen. Ich lese nur vor, was da steht. Dann haben wir noch ein paar mehr Perspektiven, denn so ein Saisonrückblick, der lebt ja ein bisschen davon, dass es verschiedene Eindrücke gibt, verschiedene Seiten. Und deswegen hoffen wir einfach, dass ihr ein bisschen Spaß mit der Folge habt. Wenn ihr die Fußball-WM nicht verfolgt und wieder ein bisschen mehr Bock auf Borussia habt, dann freuen wir uns, dass ihr eingeschaltet habt. So, das ist der Ablauf. Ich gucke gerade noch mal. Aber ja, das ist der Ablauf. Als allererstes, das hatte ich jetzt nicht gesagt, aber als allererstes kommen wie gewohnt die News. Und da hatte sich Dominik netterweise bereit erklärt, ein paar Sachen zusammenzustellen. Bitteschön.
Aber auch wirklich nur ein paar. Weil das wäre jetzt ein bisschen witzlos, vielleicht alles aufzuzählen, was seit dem 34.
Borussia Dortmund hat das letzte Auswärtsspiel in der Bundesliga übrigens gewonnen. Und
ach ja, stimmt. Wir haben ja das letzte Mal aufgenommen, vor dem letzten Spieltag sogar noch. Ja, richtig.
Stimmt. Ja, also das ist tatsächlich, aber so weit gehen wir nicht zurück. Wir sind jetzt Ende Juni, ne? Also,
ja, ich wollte gerade sagen, genau.
Wir gehen jetzt nicht mehr. Also es sind nur noch die aktuellen News. Wir nehmen auf, 24. Juni, das sind die News, die wir haben. Bitteschön.
Das sind die News der letzten 3 Tage ungefähr? Naja, egal. Auf jeden Fall, genau, Yannick hatte zu Anfang schon die WM erwähnt, wo wahrscheinlich bei euch allen das Interesse riesengroß ist und ihr jedes Spiel guckt, was diese 48 Mannschaften da spielen. Nico Schlotterbeck, der Innenverteidiger von Borussia Dortmund, hat sich im 2. WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste am Innenband verletzt, verpasst die WM dadurch jetzt und hat eine 2-monatige Verletzungspause, die ihm wahrscheinlich ins Haus steht. Ja, kann man als News so stehen lassen. Ich muss sagen, dass bei mir so ein bisschen diese ganzen, das Hoch und Runter durch die Vertragsverlängerung das schon so ein bisschen gefärbt hat, wie man jetzt auf diese Verletzung guckt. Sportlich natürlich mega scheiße, persönlich auch. Aber das Mitleid ist jetzt vielleicht nicht ganz so groß und ausgeprägt, wie es gewesen wäre, wenn sich das alles nicht so lange hingezogen hätte. Anyways, ist ja nur News und keine Meinung hier. Deswegen die zweite direkt hinterher, wo ich auch eine starke Meinung zu habe, aber das kann ich vielleicht im Hintergrund lassen. Borussia Dortmund spielt in der ersten Pokalrunde am 1. September dieses Jahres gegen den Hamburg-Eimsbütteler Ballspielclub, müsste es, glaube ich, ausgesprochen richtig lauten. Also eigentlich ein ganz geiles Los für so eine erste Runde, was vielleicht auch charmant gewesen wäre, in einem unterklassigen, kleinen, schmucken Stadion zu spielen, was aber nicht passieren wird, denn unserer Zeit gestern kam die News, dass das Spiel im Volksparkstadion ausgetragen wird, in dem wir jetzt gerade erst vor ein paar Monaten waren gegen den HSV, verliert so ein bisschen den Reiz. Und was ja auch vor 2 Jahren gegen Lübeck die gleiche Konstellation war, großes Stadion, erste Pokalrunde, kleiner Gegner. Für die sicherlich cool vor so einer Riesenkulisse, für uns wahrscheinlich ein bisschen weniger charmant. Aber das soll es auch an News der letzten Wochen gewesen sein. Es gab so viel mehr, aber wie gesagt, seht uns nach, wir fokussieren uns ein bisschen auf das, was gerade erst passiert ist.
Ja, wir wollen ja einen Saisonrückblick machen und dann sind die News jetzt einfach nur so ein bisschen als Einstieg gedacht. Ich stimme dir aber zu dem, was du zu Nico Schlotterbeck gesagt hast und ebenso grundsätzlich zu dem, was du zur ersten Pokalrunde gesagt hast. Also deine Meinung zum Volkspark ist ja, glaube ich, klar. Es ist ja inzwischen Tradition. Ich meine, man gönnt, das möchte ich vielleicht auch vielleicht der Einordnung halber sagen, man gönnt diesen kleinen Clubs ja auch einfach die enormen Einnahmen, die sie da generieren können, die sie in den Stadien gar nicht haben können. Ne? Die sollen ja auch davon profitieren. Und was ja auch ein Vorteil ist, es können deutlich mehr Borussinnen und Borussen nach Hamburg fahren. Ich glaube, die haben ein Stadion, ich weiß es nicht, ich habe das irgendwo mal gelesen, keine Ahnung. Es wären maximal, glaube ich, weiß ich gar nicht, 1000 Borussinnen und Borussen dahin gekommen, wenn überhaupt, wenn sie im Heim zu Hause gespielt hätten. Also das ist schon, ja, ich finde es auch schade, weil die kleinen Stadien natürlich ihren Charme haben, aber dafür ist es dann wahrscheinlich auch einfach zu profitabel, es am Ende dann doch im großen Stadion zu machen. Genau. Okay. Es stand ja auch noch sonst das Millern-Tor stand ja auch noch zur Debatte, aber das ist jetzt nicht geworden.
Wobei, ich war zufällig bei der ersten Pokalrunde und dahinter saßen dann bei mir Amateurclubs, die würden eigentlich liebend gern in ihrem Stadion spielen. Aber das Problem ist, dass sie so viele Auflagen haben, dass es einfach nicht möglich ist. Und ja. Die erste Pokalrunde ist ja sowieso versaut, seitdem Bayern den Pokal gewonnen hat. Ist ja auch klar, dass wir leider unter der Woche spielen. Eigentlich ist es immer ein schöner Saisonstart, dann schön mal irgendwo rüberzufahren. Und dann ist auch schön, wenn man viele Karten hat. Aber so ist es halt irgendwie witzlos, sich Dienstag in den Bus zu setzen nach Hamburg und dann am nächsten Tag zurückzufahren und dann auch noch arbeiten zu müssen. Aber gut, nur meine Meinung.
Ich werde mir wahrscheinlich den nächsten Tag frei nehmen, wenn ich es kann. Und dann schauen wir mal, weil ich finde 20:45 Uhr ist Anstoß, das ist natürlich auch echt zu einer Unzeit. Wenn es wenigstens 18 Uhr wäre oder so, na, dann wäre das alles machbar, aber 20:45 ist schon hart. Aber das soll ja jetzt gar nicht Thema sein, denn eigentlich wollen wir ja zurückblicken, auch wenn wir, wie gesagt, ein bisschen spät dran sind. Schauen uns so ein bisschen die Saison an. Und starten mit den klassischen Themen. Das hatte ich ja angesprochen. Wir starten mit dem Sportlichen. Wir reden natürlich über die erste Herren. Und die Frage ist, jetzt überfalle ich Farid direkt als erstes. Was war denn dein sportliches Highlight in der vergangenen Saison? Hau mal raus.
Warte. Also sportlich was ich fand Union sehr souverän. Das war nicht das schönste Spiel, aber das fand ich super souverän, wie wir das da schön runtergespielt haben, weil das eigentlich ein Auswärtsspiel ist, wo wir uns immer verdammt schwer tun. Und deswegen fand ich das gut. Und Mainz zu Hause fand ich, also das war so die Phase, wo ich dachte, boah, jetzt entwickeln wir uns vielleicht ein bisschen weiter. Ja, war leider nichts. Aber da kommen wir auch zu, oder?
Genau, wir kommen ja so ein bisschen zu so Themen. Wir werden hier und da sicherlich noch mal das große Bild aufmachen. Wir hangeln uns jetzt so ein bisschen an diesen High- und Lowlights entlang. Ich glaube, Dominik, ich sehe gerade, du hast ein ziemlich ähnliches Spiel gewählt.
Jo, ich habe auch den Auswärtssieg 0-3 müsste es gewesen sein, bei Union genommen, den Farid auch schon angesprochen hat, bei bitterkalten Temperaturen, aber tatsächlich weniger aus dem Grund, weil dieses Spiel jetzt so singulär für mich so ein bisschen herausgestochen hat, sondern eigentlich vor allem, weil die beiden Spiele davor, zwei Heimspiele, Werder unter der Woche, 3-0 und dann bei Führung zur Pause Five-Konzert, was man doch sehr laut vernommen hat und dieses Spiel danach die Woche gegen Pauli auch nicht überzeugend mit diesem 3-2 und das war für mich einfach nur der Grund, Union zu nehmen, weil es dann doch so eine sehr souveräne Leistung war, die so eine kleine Trendumkehr zumindest mal eingeleitet hat und nach diesen doch sehr frustrierenden beiden Heimspielen zumindest die Gefühlslage deutlich aufgewertet hat und man gesehen hat, okay, diese Mannschaft kann, wenn sie will, doch sehr souverän 3 Punkte auswärts bei miesen Temperaturen holen und du musst nicht immer diese gequälten beiden Heimspiele haben, die es davor waren.
Gequälte Heimspiele hatten wir ein paar. Ja. Gequälte Auswärtsspiele, gequälte Heimspiele. Mein sportliches Highlight war auch nicht gequält, aber ich habe entgegen der eigentlichen Erwartung, würde ich jetzt einfach mal sagen, tatsächlich eine Niederlage genommen. Und zwar habe ich das Spiel gegen den FC Bayern, das Heimspiel, gewählt. Das war für mich sportlich insofern ein Highlight, weil da hat Borussia Dortmund, die Mannschaft von Borussia Dortmund hat gezeigt, was sie kann, wozu sie in der Lage ist, wenn der Trainer sie lässt. Ich finde, Borussia Dortmund hat Bayern von Anfang an in dem Heimspiel, es ging ja wirklich, also nochmal zum Retrospektiv, damit Leute nochmal sich erinnern, es war das quasi, Bayern war irgendwie 9 Punkte vor uns. Es war die letzte Chance, irgendwie noch dran zu kommen. Irgendwie. Wenn wir verlieren, sind es 12 Punkte. Unentschieden sind es weiterhin 9. Wenn wir gewinnen, sind es immerhin noch 6. So. Und es war, danach waren noch ein paar Spiele. Das heißt, man hätte sich so ein bisschen noch mal in den Meisterkampf so einen Tacken reinkämpfen können. Ich bin allerdings auch mit der Erwartung reingegangen, dass das nichts wird. Es ist vielleicht auch noch mal Erwartungshaltung, war so ein bisschen nicht so hoch bei mir. Und aber wie die Mannschaft dann geliefert hat, das fand ich bemerkenswert. Also wir sind ja dann in Führung gegangen, Bayern hat dann ausgeglichen, ich glaube, da sind wir wieder in Führung gegangen. Also es war erstmal auf sportlicher Ebene ein total attraktives Spiel. Es ging hin und her und die Mannschaft hat sich wirklich aufgeopfert. Und als es dann, und sie hat sich nach dem Ausgleich zum 2-2 relativ, ich glaube, in der 80. Minute oder so um den Dreh war das, hat sich dann entschieden, tatsächlich weiter auf Sieg zu spielen. Und das habe ich in dem Moment nicht erwartet. Ich habe gedacht, okay, jetzt ist das 2-2 gefallen für Bayern. Jetzt ziehen wir uns zurück und jetzt halten wir irgendwie das 2-2 und wenn wir Pech haben, kriegen wir noch einen rein. Und das war eben nicht der Fall, sondern die Mannschaft ist weiter nach vorne gegangen, sie hat weiter auf Sieg gespielt, und hat sich dann natürlich in so einem blöden Konter das 3-2 gefangen. Und dann war ich aber auch völlig fein damit, wie das dann ausgegangen ist. Also mir hat das derart imponiert, wie viel Potenzial sportlich diese Mannschaft da hat und wie gut sie gegen eine Mannschaft, Übermannschaft diese Saison ja auch von Bayern performt hat. Also wir waren, also ich sag mal, das war mindestens ein 50-50-Spiel. Das hätte auch gut für uns ausgehen können. Ich meine, da war irgendwie auch vielleicht nochmal ein Pfostentreffer oder irgendwie so. Vielleicht täuscht mich ja meine Erinnerung. Aber ich fand's wirklich, mir hat's richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich bin gerne mit dem, also fast schon lieber mit diesem 2-3, wie es dann gewesen ist, rausgegangen als mit einem 2-2. Wo man sich nach 10 Minuten, also die letzten 10 Minuten reinstellt und das verteidigt. Weil es wirklich nochmal um was ging. Und deswegen hat's mich da, mitgerissen, sportlich auch einfach. Ihr könnt euch jetzt vielleicht denken, welches mein Lieblingsheimspiel war, da kommen wir aber gleich zu. also fantechnisch. Ich kann noch mal der Vollständigkeit halber, Leon und Anton waren bei der letzten Folge, beziehungsweise Leon war bei der letzten Folge dabei, Anton war nicht dabei, hat aber das Skript nett ausgefüllt, deswegen gebe ich das noch mal der Vollständigkeit halber hin. Leon fand auch das 4-0 gegen Mainz. Am 13. Februar steht hier sportlich als Highlight angegeben. Hatten wir ja auch gerade schon mal gehört. Und Anton hat auch das 4-0 zu Hause gegen Bilbao angegeben. Er war schon fast bereit, seine große Abbitte an Kovac zu schreiben, aber ich glaube, das hat er dann verworfen, als wir grauselig in der nächsten Runde dann rausgeflogen sind. Okay. Ja, cool. Das waren die sportlichen Highlights, aber Borussia Dortmund hatte nicht nur Highlights in dieser Saison, bei weitem nicht, sondern wir hatten auch diverse Lowlights. Und ich fange jetzt einfach mal an, damit ich jetzt nicht immer nur euch erstmal überfalle. Mein Lowlight war tatsächlich, und das muss ich erklären, Champions League, und zwar gegen Bodo Glimt. Weil da auch wieder meine Erwartungshaltung war, dass wir das von den Gegnern, die wir in der Champions League haben, auf jeden Fall locker gewinnen. Ich konnte nicht wissen, das gebe ich zu, ich konnte nicht wissen, was die noch aus sich rausholen, dass die zu Hause Man City schlagen und so weiter und so weiter. Das zu meiner Verteidigung konnte ich das nicht wissen, aber das Spiel hat sich derart in meine Erinnerung gebrannt als negativ. Deswegen muss ich das jetzt hier nennen, weil es einfach in dem Moment für mich im Stadion das Lowlight war und auch von der Stimmung her im Stadion so da blieb. Also ich hatte kein größeres Lowlight in der Saison. Weil ich fand einfach die Mannschaft, Bodo Glimt war nicht überragend. Die haben, finde ich, in den Auftritten danach gegen die großen Teams noch mal ganz andere Qualitäten gezeigt. Was ich gefühlt hatte, ist, dass die Mannschaft, also unsere Mannschaft, Dortmund, das Spiel nicht richtig ernst nimmt, überheblich gespielt hat, bequem war und letztendlich arrogant gespielt hat. Und das hat mich so frustriert, dass ich einfach mega schlecht drauf war und ich das Spiel ganz grauselig fand. Und deswegen muss ich sagen, Champions League Bodo Glimt Heimspiel 1-1 ist, glaube ich, ausgegangen. 2-2, sorry. Ja. Unentschieden war auf jeden Fall, hatte ich im Kopf. Ich konnte nicht wissen, was danach diese Mannschaft aus Norwegen noch aus sich rausholt. Daher sei mir das verziehen. Aber in dem Moment habe ich wirklich gedacht, das war das sportliche Lowlight unsererseits. Einfach weil die Mannschaft arrogant gespielt hat.
Und das andere Bild ist ja, während das bei denen so einen Höhenflug quasi nochmal eingeleitet hat, war es bei uns ja das komplette Gegenteil. Also das davor, das Spiel, was Anton gerade schon meinte, gegen Bilbao, das gegen Villarreal zu Hause 4-0 gewonnen. Und dann nach Bodo Glimt ging es ja so richtig abwärts. Also Tottenham, Inter und dann vor allem das zweite Atalanta-Spiel natürlich.
Genau, und ich hatte echt gedacht, mit dieser Erwartungshaltung, ja, wir sind so stabil in dieser Champions League-Saison, das wird schon gut, also das wird schon ein Sieg. Also es war natürlich auch ein bisschen arrogant von mir. Vielleicht hat sich das dann auf die Mannschaft übertragen, aber ich fand's wirklich und es war auch kein gutes Spiel. Mich hat's für die Leute aus Glimt hat mich total gefreut, süß mit ihrer kleinen, echten gelben Wand und so, fand ich total sympathisch und ich habe ihnen jeden Punkt und jeden Sieg und jedes Tor gegönnt. Nur nicht gegen uns, natürlich, aber Dominik, du hast auch ein Lowlight gefunden in dieser wirklich spärlichen Lowlight-Saison.
Ja, die Nadel im Heuhaufen quasi.
Ja, genau.
Ich habe auch eins gefunden. Ist auch noch relativ frisch. Also kann gut sein, dass es vor allem deswegen jetzt mein Lowlight ist, weil es verhältnismäßig nah noch dran ist, auch wenn jetzt die Aufnahme wieder sehr weit weg ist von dem eigentlichen Spieltag. Aber es ist das Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach gewesen. Sowohl, also gut, sportlich müssen wir nicht drüber reden. Das war eine, weiß ich nicht, ich fand es auf den Rängen eine Katastrophe, das so anzusehen, was da auf dem Platz geleistet wurde. Zumal natürlich irgendwie für uns Fans, auch wenn das vielleicht für die Spieler überhaupt keine Rolle spielt, eine gewisse, ja, dass das Spiel in den letzten Jahren an einer gewissen Brisanz gewonnen hat durch eine Nähe zwischen den Fans in Gladbach und den Ultragruppen und anderen in NRW. Genau, und deswegen dachte ich so, okay, eigentlich müsste man das ja als Kampf schon irgendwie annehmen und da eine Leistung bringen, die auch uns Fans mitnimmt, aber das war natürlich alles andere als der Fall auf dem Platz. Und dann war das drumherum einfach auch, wie gewohnt, in Gladbach einfach alles mega Mist. Also, ne, du fährst hin mit diesem Shuttle in Reit. Du hattest davor schon die Diskussion über die Ticketpreise. 64 Euro für einen Steher waren's, für einen Sitzer waren es, glaube ich. Unfassbar. Vor allem für das, was es dann ist. Also, dann kommst du da hin und spielst auf diesem Stadion, was dazwischen Äckern oder Ackern, je nachdem, was die Mehrzahl davon ist, Feldern. Spielst du da Fußball und zahlst dann 64 Euro, um da oben in der Kurve zu sitzen oder zu stehen. Also das ist ja wirklich, also es wäre wirklich furchtbar. Da war es auch noch geregnet, auch kacke. Also es war drumherum einfach ein blöder und gebrauchter Tag. Und ja, wie gesagt, vor allem sportlich. Ich habe mich da selten bei ertappt beim Fußball, aber da war es tatsächlich der Fall, dass man mal auf die Uhr geschaut hat, weil man irgendwie gehofft hat, dass es vorbei ist. Weil es, klar, es war eine Phase in der Saison, wo es für uns um wenig ging. Aber diese sportliche und vor allem diese Fanbrisanz, die das Spiel ja doch mittlerweile mitbringt, hat bei mir so ein bisschen diese naive Hoffnung gehabt, dass es dann doch noch irgendwie einen Kampf auf dem Platz gibt, den es nicht gab. Und deswegen war das alles in allem echt ein sehr gebrauchter Tag.
Ja, Gladbach ist immer eine bescheidene Anreise. Das Stadion ist nicht schön. Ja, die Mannschaft ist, also der Gegner ist nicht schön. Deswegen, Gladbach kann man eigentlich jedes Jahr, kannst du jedes Jahr nennen. Außer wenn du die mal wirklich aus dem Stadion schießt, ne? Aber so auswärtstechnisch, ich fahre da auch wohl hin, weil es relativ nah und zeitlich gut machbar ist. Aber Anreise ist echt völlige Katastrophe. Farid, deine Lowlight, bitteschön.
Ja. Ich habe jetzt, also ich finde Bergamo definitiv, weil ich nicht gedacht hätte, dass, weil es war ganz klar, wie die da reingehen und was sie machen wollen. Sie wollen in den ersten 5 Minuten Tor schießen und dann passiert genau das und unsere Mannschaft.
4-2 war das Spielergebnis vorher, ne?
4-2-0 und also wir haben 2-0 gewonnen zu Hause. Hatte ich sogar im Redaktionsplan zu stehen, aber gut, dass das ein gutes Spiel war. Und dann kommst du da rein und du bist einfach überhaupt gar nicht darauf vorbereitet, wie die in dieses Spiel wollen. Das war für mich die schlechteste Leistung überhaupt und mit dem ganzen Drumherum, auch Gladbach war mies, aber mit dem ganzen Drumherum von wegen, nicht deutsche Staatsbürger dürfen nicht dahin fahren und Leute wurden an der Grenze aufgehalten, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, ich fahre auch nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und das war einfach alles drumherum und dann spielt die Mannschaft auch noch entsprechend. Das war für mich das Lowlight tatsächlich. Wobei Gladbach und Hoffenheim würde ich auch in diese Kategorie mit einordnen. Ja, also. Weiß ich nicht. Alles drumherum. Und mit Gladbach, es waren 70 Euro, wenn ich das so sagen darf. Entschuldige, Dominik.
Ja, macht ja nur noch schlimmer, deswegen. Ja, genau. Sehr gerne sagen.
Ja, es ist, ich kann, also absoluter nachvollziehbarer Take. Ich war auch sehr enttäuscht. Nicht so enttäuscht, glaube ich, wie nach Glimt, weil es ist immer noch auswärts, es ist immer noch Champions League und da ist viel möglich in so einer magischen Champions League-Nacht, wissen wir ja aus eigener Erfahrung, was zu Hause möglich ist. Was man da drehen kann und alles. Deswegen war ich am Ende, aber würde ich auch unter meine Top 10 Lowlights, da ist es auch mit dabei auf jeden Fall.
Boah, bei mir schon Top 3 mindestens. Top 2, ja. Also.
Gladbach ist aber auch auf jeden Fall in den Top 5. Auf jeden Fall. Ja, ihr habt ja auf jeden Fall gute Takes gebracht. Ich gucke gerade mal.
Ja, entschuldige. Mich hat halt gestört, dass vor allem, wenn du als Borussia Dortmund weißt, was ein Stadion kann, dann musst du doch ganz anders in dieses Spiel gehen. Und die waren einfach komplett nicht vorbereitet drauf. Und das ärgert dann am Ende des Tages. Mal abgesehen, ich glaube, wir kommen gleich noch zum Hinspiel, weil ich das auch, glaube ich, irgendwo erwähnt habe. Deswegen, ja, ich finde auch im Hinspiel, also ich sag's jetzt, ich sag's gleich vielleicht nochmal, ich finde auch im Hinspiel musst du dir einfach 4-0 wegmachen. Dann hast du das Thema gar nicht. Also ich finde, das Hinspiel war so gut und da musst du die waren einfach völlig nicht auf das Stadion ausgelassen und du musst die einfach 4-0 wegmachen, dann hast du das Thema überhaupt gar nicht.
Ja, aber genauso wie die Mannschaft das scheinbar völlig unterschätzt hat beim Rückspiel, habe ich es aber auch als Fan völlig unterschätzt, weil Atalanta war im Westfalenstadion so unfassbar schwach auch. Also klar, wir haben ein gutes Spiel gemacht auf jeden Fall, aber die waren so ungefährlich, dass ich relativ sicher mit dem Gefühl in dieses Rückspiel gegangen bin, was man dann nur im Fernseher gesehen hat, also ich zumindest, weil ich nicht da war, dass man dachte, okay, da wird jetzt wenig passieren. Und dann, wie dieser Spielverlauf dann war auch am Ende, wie maximal, ja, wirklich dilettantisch du da dich verkauft hast. Also ich finde es vollkommen zu Recht, irgendwie das auch auf 1 zu ranken, als wirklich low-low-low-light.
Ja, zumal im Vorhinein natürlich, man macht sich ja auch schlau und so. Und die wurden relativ stark geschrieben, ne? Also vor dem Heimspiel jetzt, sag ich mal. Die wurden relativ stark geschrieben und dann dachte ich so, das könnte ein Stolperdraht werden im Heimspiel. Und dann war das ja wirklich sehr derart souverän. Und dann dachte ich, ja gut, da brennt nichts mehr an. Und haben die Spieler dann letztendlich, sind halt auch nur Menschen, ne? Ist wahrscheinlich bei denen auch irgendwie im Kopf und das kriegst du dann auch nicht raus. Und eigentlich auch untypisch für Niko Kovac, so ein Ding dann nochmal zu vercoachen, in Anführungszeichen. Ja, die Mannschaft war aber einfach letztendlich nicht richtig drauf vorbereitet, wie Farid das schon sagte. Ich mach nochmal kurz der Vollständigkeit halber. Leon fand den Gladbach auch auf jeden Fall nicht besonders prickelnd. Und er schreibt hier noch, dass Hoffenheim einfach immer scheiße ist. Anton hat auch Gladbach genannt. Er differenziert noch mal. Er würde nämlich noch mal alternativ die ersten beiden Halbzeiten auswärts in Leipzig und in München nennen. München hat er ja schon mehrmals gesagt, ich glaube auch im Podcast hier, da hat ihm der Ansatz überhaupt nicht gefallen. Der war ihm viel zu passiv. Deswegen meinte er, der BVB hat das Spiel in der ersten Halbzeit da verloren. Ja. Okay. Das war sportliche Perspektive. Aber natürlich besteht eine Saison, vor allem wenn man unterwegs ist, aber auch natürlich zu Hause, nicht nur aus dem Sportlichen, sondern auch was auf den Rängen passiert. Beziehungsweise was so eine Auswärtsfahrt oder eine besondere Heimfahrt in Anführungszeichen, ausmacht. Und das gehört ja natürlich immer noch dazu. Wir sind ja nicht sterile Fußballspielgucker, sondern wir sind Fans. Und Fanleben heißt natürlich Fans, also Fanleben ausleben. Mein Gott. Farid, was war denn dein bestes Heimspiel? Wo hast du das Gefühl gehabt, das Westfalenstadion macht heute mal richtig Spaß?
Boah, ich musste lange überlegen. Fand im Gegensatz zu dir und im Gegensatz zu vielen, fand ich das Bayern-Spiel, da hatte ich nie das Gefühl, dass wir dieses Spiel gewinnen. Tatsächlich nicht. Ich habe jetzt die zweite Halbzeit gegen Hamburg genommen. Und wo man dann von der Mitmachquote, also was ich ungern zugebe, weil ich dieses Derby eigentlich nicht mag und werden nächstes Jahr wieder die zwei schlimmsten Tage im Jahr für mich. Einfach wegen der Anspannung, weil ich die einfach wegkauen will und ich will sie einfach wegkamen aus der Liga, ich brauche sie nicht. Aber was ich nachher gesehen habe, was mich echt überrascht hat, weil ich immer im Kern der Süd stehe, wie krass die ganze Südtribüne bei diesem Wer nicht hüpft, der ist ein Scheißer mitgemacht hat und das ganze Stadion geführt. Ich habe das gar nicht, im Stadion habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe dann Bilder gesehen und dachte mir, krass, das scheint die Leute wirklich zu bewegen, obwohl es bei mir absolut nicht so ist. Also ich brauche das Derby wirklich nicht. Am liebsten können sie alle 4 Jahre mal im Pokal kommen, 5-0 Klatsche kriegen und dann wieder nach Hause fahren. Aber ich weiß nicht. Deswegen gebe ich es ungern zu. Es war Frankfurt, fand ich gut, und Hamburg, zweite Halbzeit. Das war aufgrund der ganzen Situation, war es einfach richtig, richtig, richtig cool. mal so ein 2-0 zu drehen. Vor allem, wir hatten, glaube ich, ein Spiel 2003 rum. Da haben wir ähnlich, ich glaube, da hat Koller ein Tor gemacht und da waren wir 2-0 unglücklich hinten. Hat Koller dann ein Tor gemacht, 2-1 und innerhalb von 5 Minuten haben wir dieses Spiel gedreht. Das war relativ ähnlich, das hat mich daran erinnert. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich Hamburg genommen.
Dazu kann ich nichts sagen, da war ich 8 Jahre alt. Wir haben diverse Male schon festgestellt, jetzt ist Jens nicht da, aber wir haben diverse Male schon festgestellt, dass es hier eine Age Gap gibt. Und Leute dann irgendwie, ich meine, ich kenne Jan Koller auch noch als aktiven Spieler, so ist es nicht. So jung bin ich auch wieder nicht, ich bin nicht Anton. Aber nichtsdestotrotz ist es bei mir weit davon entfernt, dass ich mich noch an konkrete Spiele mit Jan Koller erinnere. Aber nett, dass du es für die ich sag mal, für die längeren BVB-Fans nochmal erwähnt hast, dass es vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an das Spiel, was Farid meint.
Heißt das, ich bin heute der Älteste? Das wäre irgendwie traurig.
Ich glaube, ja.
Okay, gut.
Ja, also ich war 6 bei dem Spiel. Ich glaube.
Okay, ja.
Ich war schon in meinen.
Nee, 7, sorry, 7.
Anfang 20ern. Also von daher kann ich mich ganz gut erinnern.
Ja, gut, da bist du genauso. Oh, nee, das sage ich jetzt lieber nicht, sonst kriege ich einen drüber von Jens.
Also. Ist jetzt völlig unklar, was du sagen wolltest.
Genau, nee, dann. Ich mache eben mein Ziel, eben mein Heimspiel vor, weil du es gerade auch kurz angesprochen hattest. Mein fantechnisch bestes Heimspiel war auch gegen Bayern München. Und das lag natürlich, es ist sportliches und fantechnisches kann man nicht immer trennen. Manchmal geht das, manchmal nicht. Oder oft nicht. In dem Fall geht das halt nicht. Und ich bin auch tatsächlich so, ich habe keinen, also ich habe nicht mehr dieses Konkurrenzdenken, so Rivale, Bayern München, der Klassiker, bla, bli, blub, das ist überhaupt, das tangiert mich 0,0 inzwischen. War früher auch anders, gebe ich auch gern zu, aber inzwischen ist das wirklich, die sind uns sportlich der meilenweit entlaufen. Ich spüre da jetzt auch nicht mehr die große Wut. Aber ich finde, dass viele das noch tun. Und das habe ich einfach noch mal auch daran gemerkt, dass die Mitmachquote und alles auf der Südtribüne einfach in dem Spiel richtig, richtig gut war. Und die Leute haben richtig mitgefiebert. Die haben richtig mitgemacht. Die haben richtig mitgesungen. Und ähnlich wie bei dir mit den Blauen, sag ich jetzt mal, ist es dann halt in dem Moment bei mir mit den Bayern gewesen. Weil wenn alle dann auf einmal sich einschießen auf die, dann kribbelt's halt, dann machst du halt mit, weil es geil ist, weil alle das machen so, ne? Und dann kommt da vielleicht doch noch mal der kleine Junge raus, der Bayern total scheiße findet. Und ne, also gebe ich auch gern zu. Nee, also ich fand auch, wie gesagt, vom Spiel die Dynamik, das hatte mit der Stimmung, mir hat das einfach mega gut gefallen. Muss aber noch dazu ergänzen, dass es, was sehr schade ist bei dem Spiel, dass es keinen Auswärts-Support gab, keinen koordinierten, denn es gab einen, ja, wie soll man es nennen, Zwischenfall mit der Polizei und Bayern-Fans. Da war vom Blocksturm die Rede und Prügeleien und solche Geschichten. Deswegen sind die Ultras, die Schickria, nicht in den Block gekommen. Und deswegen fehlte noch was, auf jeden Fall. Wäre vielleicht noch mal anders gewesen, wenn dann auch wirklich der Bayern-Support entsprechend da gewesen wäre, koordiniert. Der ist so ausgeblieben. Das war der kleine Wermutstropfen, aber ansonsten hat mir das richtig Spaß gemacht. Also ich fand das, wie viel Spaß so eine Niederlage machen kann, auf fantechnisch und sportlich, habe ich da zum ersten Mal wieder so richtig gespürt. Ist ja bei Niko Kovac, ist es ja so, eigentlich macht Fußball gucken nur Spaß, wenn du gewinnst. Weil schön anzuschauen ist es nicht. Vielleicht kommen wir da ja auch nochmal im Laufe der Sendung nochmal ein bisschen genauer dazu. Aber es ist so bieder und so, und das habe ich in dem Spiel halt nicht gehabt. Und wenn es Vollgas ist, ist auch auf der Tribüne Vollgas. Also wenn auf dem Platz Vollgas ist, ist auf der Tribüne auch Vollgas, und dann macht es richtig Spaß. Dominik, hattest du schon? Nein.
Nee, hab noch nicht.
Nein, du hattest noch nicht. Dein Heimspiel Highlight.
Ja, ich würde mich, also theoretisch würde ich mich auch bei dir einreihen, weil das irgendwie dann doch eine sehr sichere Bank ist, das Bayern-Spiel zu nehmen. Hinzu kommt ja noch, gerade weil wir fantechnisch sagen, erst Fanmarsch und dann noch die HEA-BVB-Choreo mit der Pyro am Rand des Schriftzuges, was ja auch nochmal, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass die Leute noch angezündeter waren, im Wortsinn. Ja.
Stimmt, ja.
Genau, ich habe jetzt, um vielleicht noch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, mal ein sehr frühes Spiel der Saison genommen. Müsste zweiter Spieltag gewesen sein. Zu Hause gegen, schon wieder Union, ich nehme heute irgendwie nur Union. Aber diesmal Union zu Hause, vor allem mit, also nicht nur vor allem, sondern fast ausschließlich wegen der Choreo mit dem Adi-Preisler-Spruch, Graus im Leben, alle Theorie. Aber entscheidend ist auf dem Platz mit dieser zweigeteilten Choreo oben quasi hinter dem Zaun, hast du noch die Fans gesehen, unten dann das Bein des Fußballers, das Tor und so weiter. Also es war einfach überragend gemacht und deswegen hätte ich das jetzt fernab von Stimmung auf den Rängen und Gesängen als Choreo mit ins Rennen geworfen.
Choreos waren insgesamt auch, fand ich dieses Jahr wieder sehr starke dabei. Also Grüße gehen raus an alle, die da mitarbeiten. Das ist natürlich vorwiegend die aktive Szene und Südtribüne Dortmund. Was sie jedes Jahr regelmäßig da auf die gelbe Wand zaubern, ist bemerkenswert. Shoutout an der Stelle nochmal. Übertreffen sich jedes Jahr wieder erneut. Also muss man wirklich sagen, dieses Jahr war wirklich gut. Oder die vergangene Saison, sagen wir es mal so. Auswärts. Welche Auswärtsfahrt ist euch denn so in Erinnerung geblieben? Ich fange noch mal an.
Also sollen wir noch vorlesen, was die anderen beiden geschrieben haben?
Ah, jo, gut, dass du es sagst. Kurz, wir sind noch beim Heimspiel zurück. Leon hatte Rückspiel gegen die Bauern in der Bundesliga und er schreibt noch die Südtribünenmeisterschaft. Das läuft aber ein bisschen außerhalb Konkurrenz, würde ich sagen.
Aber er hat einen Text dazu geschrieben, wer es nachlesen will.
Er hat einen Text dazu geschrieben, könnt ihr euch gerne durchlesen auf schwarzgelb.de. Ich glaube aber, der hat die erste Mannschaft nicht gespielt. Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe seinen Text nicht gelesen. Aber ich glaube, die erste Mannschaft hat nicht gespielt. Deswegen läuft das außerhalb Konkurrenz. Und Anton, Bayern-Heimspiel ist die einzig richtige Antwort. Er hat eine klare Meinung. Und die zweite Halbzeit gegen den HSV. Also da sind Farid und Anton sich auf jeden Fall einig. So, Auswärtsfahrt. Ich fange nochmal an und nehme Leon direkt mit auf. Leon hat nämlich geschrieben, Sonderzug nach Stuttgart, Samba-Wagen. Ich muss auch sagen, Stuttgart nehme ich mit. Erstmal, weil wir gewonnen haben. Aber es war meine erste Auswärtsfahrt mit dem Sonderzug. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Es war super anstrengend, morgens da irgendwie um, weiß ich nicht, 7 Uhr in den Zug steigen. Und dann bist du irgendwann nachts um 4 Uhr erst wieder zurück. Ist auch letztendlich Wahnsinn, wenn man drüber nachdenkt. Aber es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich war nicht im Samba-Wagen wie Leon. Leon war wirklich im Samba-Wagen und der hatte dann eine gute Zeit. Ich hatte aber mein eigenes Abteil mit netten Leuten, war eine super Erfahrung, hat viel Spaß gemacht, nette Leute, gute Stimmung und 3 Punkte. Deswegen nehme ich die Sommerzugfahrt nach Stuttgart. Ich muss sagen, Mercedes-Benz Arena, oder wie heißt das Stadion? Ja, ne? Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Fand ich so, ja, okay, mittelmäßig.
MHP Arena.
MHP, ich dachte, das war hier früher hieß das mal Mercedes-Benz Arena.
Früher hieß das Gottlieb-Daimler-Stadion.
Ja, genau das. ich muss sagen, von der Cannstätter hätte ich ein bisschen mehr erwartet.
Letztendlich. Wieso ist doch viel geflogen?
Dazu kommen wir noch.
Sorry, Entschuldigung.
Nein, das ist gut. der Klappstuhl-Zwischenfall. haben sie sich nochmal richtig ausgelebt. Alles, was sie irgendwie die 90 Minuten über so zurückgehalten haben, ist dann kurz vor Schluss alles auf den Platz geflogen, sozusagen, im wahrsten Sinne. Aber genau, habe ich ein bisschen mehr erwartet, weil ich finde Stuttgart in Dortmund immer sehr stark. Und da habe ich gedacht, aber es kann auch am Spielverlauf gelegen haben, weil es auch wirklich, es war kein gutes Fußballspiel letztendlich, also nichts für das man diese Fahrt eigentlich auf sich nimmt, nicht fürs Fußballspiel. Aber nichtsdestotrotz hat mir viel, viel Spaß gemacht und wird hoffentlich nicht meine letzte Sonderzugfahrt gewesen sein. Vielleicht das nächste Mal wieder ein etwas näheres Ziel, wäre nett, weil Stuttgart ist schon arg weit und München gibt's glaube ich auch, ne? Ist ja noch weiter, wahrscheinlich, ja. Ja, ist weiter. Habe ich noch nicht gemacht, aber ja, mal gucken. Hat mir viel Spaß gemacht. Dominik.
Na, ich habe so ein paar, muss ich sagen.
Ja, bitte gerne.
Also guck zuerst aus. Mal so 2 Spiele in Frankfurt, würde ich nennen. Also die beiden Auswärtsspiele, Pokal und Bundesliga. Vor allem aufgrund der Spielverläufe, was natürlich in beiden Fällen ein ganz gutes Ende für uns hatte, speziell im Pokal. Und logischerweise sind die auch deswegen nur hier dabei. Wenn wir jetzt da das Elfmeterschießen im Pokal verloren hätten, hätte ich das vielleicht nicht genommen. Aber das ist natürlich schon ein eher seltenes Erlebnis, dass man ein dass man Elfmeterschießen miterlebt und es dann auch noch gewinnt, was natürlich umso besser ist. Und gerade in dieser Saisonphase, also gegen Ende der Saison, wo dann ja immer wieder von Spannungsabfall, Luft ist raus und so weiter geschrieben und auch bei uns hier gesprochen wurde, war das jetzt gerade so in der Rückschau total krass, wie angespannt man da eigentlich war. Also wie viel man dann doch innerhalb dieser Saison, die dann in Teilen dahin geplätschert ist, in diesem Moment da im Auswärtsblock in Frankfurt gespürt hat, dass man kaum hingucken konnte, als die Elfmeterschützen jeweils angelaufen sind. Und nicht ganz so intensiv, aber durch diesen ganz späten Ausgleichstreffer im Ligaspiel, was natürlich auch ein komischer Spielverlauf war, also eigentlich hättest du das Spiel natürlich gewinnen müssen, aber dass du dann trotzdem noch den Punkt mitnimmst, das ist natürlich schon eine gute Sache. Und deswegen habe ich mal die beiden Spiele zusammen hier reingepackt, weil die dann doch sehr, sehr aufreibend waren, so als Fan, der vor Ort war. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, einfach weil es ein richtig cooler Tag war, das war die Bootsfahrt mit der FA nach Bremen, wo wir morgens in Dortmund losgefahren sind, mit dem Bus dann im schönen Städtchen namens Achim auf den Kutter oder wie man das Schiff nennt, gegangen sind und dann bis zum Weserstadion gefahren sind und dort angelegt haben und direkt im Block rein. Also es war echt ein mega Tag und das ist einfach nur so vom Erlebnis, weil es so einen Seltenheitswert hat, hätte ich das auch nochmal mit hier oben aufgenommen. Auch wenn natürlich mit einer, keine Ahnung, mit geilem Wetter, mit rechnerischer Chance auf eine Meisterschaft oder vielleicht nochmal so wie 2011, das alles viel, viel schöner gewesen wäre. Aber auch so war es ein richtig, richtig guter Tag.
Ja, ich konnte leider nicht mit. Ich war auf einer Geburt. Geburt, sag ich schon, auf einer Taufe. bei der Geburt war ich nicht dabei. Bei der Taufe war ich dabei und konnte deswegen nicht nach Bremen. Aber vielleicht war Farid ja in Bremen. Warst du in Bremen? Bist du Boot gefahren?
Nee, wir waren, die Fahrt nach Bremen war ganz witzig, weil ich mit meinem Fanclub Freunden dann da war. Also die Fahrten sind immer sehr witzig, muss ich sagen. Deswegen war es auch ganz lustig, so als Saisonabschluss. Und Bremen ist ja auch nicht so weit. Deswegen 2 Stunden oder was mit dem ICE oder sogar weniger.
Weniger, sogar 1,5, glaube ich.
Ja, ja, deswegen ist das immer ganz chillig. Und ich finde Bremen eigentlich so, ist noch eins der letzten Auswärtsspiele, wo man wirklich noch die Stadt mitnimmt. Weil wir haben gerade in Gladbach von Ackern geredet. Das ist in Mainz so. Also helft mir mal weiter. Welches Stadion außer unseres und Bremen, fällt mir noch ein, ist denn so mitten in der Stadt? Du hast München nicht, du hast
Hoffenheim. Millerntor.
Nicht. Gut, Millerntor ist jetzt halt weg.
Ja, Millerntor, okay.
Ich weiß nicht, Stuttgart war. Bochum. Ist, ja, Bochum Stuttgart ist auch ein bisschen raus. Ist ja in Cannstatt, ne? Also ja. Ist auch schon nicht mehr Innenstadt so.
Ja, aber es ist halt, du hast halt nichts drumrum. Also ich würde sogar sagen, keine Ahnung, du hast halt nichts drumherum, deswegen ist das schon echt cool in Bremen, weil das echt Spaß macht, weil du in der Stadt chillen kannst und wenn du dich entsprechend verhältst, ist es auch relativ chillig dort mit
Bremen. Hast du diese geile Lage noch?
Ja.
Ja, eben. Einfach am Wasser,
ist
mega.
Also eigentlich ist es, wenn wir sagen, Gladbach ist immer scheiße, ist Bremen immer cool, egal wie du dort spielst.
Ja, wobei, ja, genau. Wenn es fizzelt und du dann ist es auch nicht so nett, ne? Ich meine, wir hatten jetzt Glück, dass es im Sommer war, glaube ich. Dann ist das schon nett an der Weser, da sitzen Leute, haben eine gute Zeit. Ja. Ne? Aber wenn es fizzelt und es ist irgendwie Herbst und so, dann ja, ist immer noch eine der schöneren Fahrten vielleicht, aber ist jetzt ein bisschen gefärbt durch die Sommerbrille. Aber das ist gar nicht dein Highlight.
Nee,
das habe ich dir jetzt einfach in den Mund gelegt. Nee, ja, aber du hast ein anderes Highlight auswärts.
Genau. Ich habe mein Highlight auswärts ist ein herbstlicher Freitagabend in Augsburg, wo wir total beschissen gespielt haben, aber gewonnen haben durch einen Abwehr. Ich glaube, Gerassi macht dann das Tor. Und wo aber der Block, also ich habe das selten erlebt, dass der Block so viel Bock hatte, dass er in der Halbzeit durchgesungen hat. Also es war in der Halbzeit wurde durchgesungen, wo ich mir dachte, okay, was ist heute los? Und dann nach dem Spiel standen wir da noch eine halbe Stunde mit der Szene und haben Spiele ohne Leinen gesungen. Und immer wenn der, ich weiß gar nicht, wie unser neuer Vorsänger heißt, aber der hat dann irgendwann mal gesagt, nee, Leute, ich mache gerade das Zeichen. Wir hören jetzt auf, ist irgendwann mal Olli gekommen und hat nochmal Spieler und eine Line angestimmt, dann ging es nochmal 10 Minuten weiter. Das war wirklich ein cooles Erlebnis. Und von der Fahrt würde ich auch safe Stuttgart nehmen. Allein der Spielverlauf war ja eigentlich geil, weil du irgendwann mal wusstest, so ab der 70. 80. okay, die Stuttgarter machen hier kein Tor mehr, wenn hier jemand ein Tor macht, dann sind wir das und dann passiert das tatsächlich. War schon echt geil. Also so eigentlich ein richtig mieses Spiel und ich habe auch in der Halbzeit schon geschrieben, boah, wie schlecht kann man Fußball spielen, aber so von der Fahrt war schon Stuttgart und von der Stimmung würde ich sagen, war es Augsburg.
Bei Augsburg ist ja wirklich witzig, dass man eigentlich im Vorhinein null sagen kann, warum das Spiel jetzt ausgerechnet dann so im positiven Sinne ausgeartet ist im Block. Also warum ein Freitagabendspiel mit einem miesen Spielverlauf gegen einen irrelevanten Gegner mit einem 1-1 am Ende, dass die Stimmung da so hochkocht. Also es ist ja total witzig, wie unberechenbar das dann manchmal doch irgendwie ist.
Sorry, ich bin hier der Statistiker. Wir haben 1-0 gewonnen.
Haben wir gewonnen? Ach so, ich habe irgendwie 1-1 gedacht.
Nee, wir haben 1-0 gewonnen, aber ich glaube, das hätte schon was ausgemacht, aber es war... Ich weiß nicht, so Freitagabend und alle haben Bock gehabt, weil Freitagabend.
So ein 1-0 in Augsburg ist eigentlich auch nur ein besseres 1-1.
Ja. Boom, das meine ich nämlich eigentlich. Genau. Das war keine Unwissenheit, das war alles geplant.
Ja, genau, aber es war, also meine Vermutung ist, dass wirklich Freitagabend, ich werde jetzt nicht sagen, da fahren die Härtesten der Härtesten, aber wenn du Freitagabend dahin fährst, denkst du dir, ja gut, was sollen wir jetzt machen? Ne? Wir fahren jetzt Freitagabend hier und haben ein bisschen Spaß. Ich glaube, das ist so das Motto der Fahrt gewesen. Oder nicht der Fahrt, sondern der Stimmung im Block. Von daher war das. Also fand ich schon cool, hat mich aber auch überrascht, würde ich dir recht geben, Dominik, dass das genau in dem Spiel ist und wo alle Leute dann selbst in der Halbzeit, habe ich noch nie erlebt, ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt, einfach das Lied durchgesungen haben.
Es gibt einfach so Momente, ich habe das noch mal in Gladbach auch gehabt, wenn es mit dem Stadion mit Oberrang ist und Unterrang und dann das Borussia, der Wechselgesang angestimmt wird und der sich so steigert. Das funktioniert aber nur auswärts über den Oberrang, Unterrang. Im Westfalenstadion zieht sich das immer viel zu lang mit dem BVB. Und ich finde auswärts, ich kriege da jedes Mal so eine Gänsehose. wenn das sich immer steigert, es wird immer lauter, es wird immer schneller. Und man dem Gegner gar nicht die Chance gibt, irgendwie was dazwischen zu rufen, ne? Weil manchmal rufen die ja dann irgendwie Hurensöhne oder so dazwischen oder irgendwie sowas, ne? Aber du gibst ihnen gar nicht die Möglichkeit und das muss derart laut sein. Ich höre das ja dann, ich bin ja auch nicht jedes Mal auswärts dabei, aber wenn ich das dann, das hört man im Fernsehen dann auch schon echt krass laut und wenn sich das dann so steigert und es wird immer explosiver, da kriege ich, also das ist einfach geil. Und das passiert auch dann bei so Mannschaftsspielen wie sie gegen Gladbach, wo nichts auf dem Platz passiert, aber das gibt einem einfach was.
War das Jens oder war das Sascha, der meinte, dieses Anschreien in Stuttgart, weil da war es ja relativ ähnlich, war auch schon sehr, sehr geil. Und in der zweiten Halbzeit in Stuttgart hatte ich auch den Eindruck, dass sich irgendwie jeder im Block gedacht hat, okay, wir spielen hier scheiße, aber scheißegal, wir ziehen jetzt unser eigenes Ding hier im Block durch. Wir haben jetzt einfach ein bisschen Spaß. Das war so mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, aber das war so, okay, wir machen jetzt einfach unser eigenes Ding. Mal sehen, was da auf dem Platz passiert ist. Ja, sowieso so mehr oder
weniger. Bleibt ja mir auch nichts anderes übrig, ne? Man muss ja irgendwie gucken, dass man sich eine gute Zeit macht. Und dann, also ich kenne nur die Geschichten von den anderen, aber irgendwie früher die Fahrten, als Dortmund sportlich irgendwo im Niemandsland war, das waren teilweise, sagen die Leute, die besten Auswärtsfahrten, ne? Wo du dann irgendwie nach Wolfsburg geguckt bist und da einfach du die Show gemacht hast und nicht das, was auf dem Platz war, war so entscheidend. Und ich kann das natürlich verstehen, wenn man sich so ein bisschen davon entkoppeln kann, kann man glaube ich, auch eine richtige Blockparty da starten. So viel gegen Augsburg, irgendwie an einem Freitagabend irgendwie.
Also wir sagen manchmal bei uns im Fanclub, ja, unsere Fahrten oder unsere schönen Trips werden eigentlich nur von 90 Minuten Fußball gestört.
Ja, das schlägt sich jetzt gerade so, das hatten wir, diesen Ton hatten wir in der Redaktion, hatten auch schon mal ein paar Leute angeschlagen. Das hat einfach diese Saison, glaube ich, auch noch mal, war es einfach sportlich, auch es war sportlich erfolgreich, aber auf gar keinen Fall sexy. Und deswegen hat das, glaube ich, viele auch so ein bisschen gestört, dass der Kovac-Ball eben immer mal dazwischen kam. Aber ist auch gut, dass Borussia immer noch verbindet und diese Auswärtsfahrten einfach möglich macht, sowohl national als auch international. Das muss man auch sehen. Ich ergänze noch eben, was Anton und Leon hatte ich gesagt. Leon war der war im Samba-Wagen unterwegs.
Aber ist auch schön, wie er ins Skript reingeschrieben hat: Samba-Wagen mit 6a hinten oder so.
Samba. Weil er wahrscheinlich so viel Spaß hatte. Ja, der hatte richtig Spaß. Ich glaube, er hat auch eine richtig gute Zeit gehabt. Anton, Frankfurt aufgrund des Spaßes im Block. Da schreibt er aber nicht, welches Spiel. Ob bestimmt immer. Frankfurt ist auswärts auch immer nett. Und Köln aufgrund der famosen Stimmung. Ich habe Köln dieses Jahr nicht machen können, würde ich aber gerne nächstes Jahr auf jeden Fall. Fehlt mir auch noch. Ich fahre noch nicht so lange auswärts. Deswegen auch das Verhältnis so Köln-Dortmund, das ist, finden nicht alle geil so, finden das alle so ein bisschen kultig oder nervig oder was auch immer. Ich finde es eigentlich ganz nett, wenn man da einen Verein hat, auf, wo man mal hinfahren kann, wo du weißt, da gibt es 0,0 Stress, es ist alles mega, alle sind mega froh, sich zu sehen. Man hat auch eine, so eine freundschaftliche Stimmung. Wenn das mit einer Mannschaft in der Liga ist, ist das, mein Gott, da kann ich mit leben. Finde ich ja auch irgendwie ganz nett. Bräuchte ich jetzt aber auch nicht. Ist ja auch mal geil, wenn man angeschrien wird.
Und es war auch der erste schöne Tag des Jahres, gefühlt so vom Wetter her. Und dann
ja, ich war nicht da.
Ich hätte mich schön nutzen können.
Ja, war ein sehr guter Tag. Ja, glaube ich dir. Gemacht. Ich wäre auch gern da gewesen. Ich weiß nicht, ich hatte privat irgendwas.
Taufe oder?
Geburt. nein, ich weiß es tatsächlich nicht. Vielleicht muss ich auch arbeiten. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist immer. Oder meistens ist was. Dann. So, nachdem wir jetzt uns so Spotlight-artig uns Highlights, Lowlights und so weiter rausgegriffen haben, wollen wir aber jetzt das große Ganze ein bisschen aufmachen und die Wettbewerbe im Einzelnen bewerten und beziehungsweise die Saison bewerten anhand der einzelnen Wettbewerbe. Und zwar gehen wir gleich, sprechen wir über den DFB-Pokal, wir sprechen über die Champions League und wir sprechen über Bundesliga und vergeben jeweils für jeden Wettbewerb, weil die so unterschiedlich waren, eben eine eigene Note und am Ende kommt eine Durchschnittsnote raus und das ist dann die Saisonnote für Borussia Dortmund, weil es echt schwer fällt, der Mannschaft, dem Team diese Saison eine Gesamtnote einfach so zu geben, haben wir uns halt für dieses Vorgehen entschieden. So, wir fangen an mit dem Wettbewerb mit der höchsten Titelgarantie, sagen zumindest alle immer. Bewahrheitet hat sich das in den letzten Jahren mal überhaupt nicht. Ihr wisst natürlich, wir reden über den DFB-Pokal und vielleicht, Farid, ich sehe eine Note in dem Skript.
Ja.
Du hast die schlechteste Note von allen gewählt. Erzähl mal, was hast du gewählt?
Warum? Das zieht sich irgendwie wie roter Faden durch und ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, als ich das gerade ausgefüllt habe. Aber ich weiß nicht, war so, ich dachte mir, ja, geil, Heimspiel. Leverkusen hast du 3 Tage vorher geschlagen. Und dann verlierst du da auf. Ich fand's unnötig. Ich habe auch, viele haben da ein gutes Spiel gesehen. Mag in der ersten Halbzeit vielleicht sogar noch stimmen. Aber ich fand, dass in der zweiten Halbzeit hat uns Leverkusen sowas von abgekocht. Das fand ich einfach enttäuschend. Und deswegen habe ich da, jetzt habe ich gar nicht meine Note gesagt, aber ich kann ja noch holen. Ich habe da eine 4-, weil ich der Meinung bin, wenn du ein Heimspiel hast, egal gegen wen, vielleicht gegen Bayern würde ich vielleicht ein bisschen ausnehmen. Die muss zu Hause weghauen. Das ist der einfachste Weg zum Titel. Und durch diese Euphorie, die du in Frankfurt hast, da hätte was ganz Eigenes entstehen können. So von dem Feeling her, okay, wir holen uns jetzt das Ding. Und ja, ich würde schon gerne allein schon mal wieder nach Berlin fahren. Aber gut, vielleicht wird es ja nächste Saison was.
Dominik, deine Note fällt vielleicht besser aus, schlechter? Deine Note steht da gar nicht. Genau wie meine. Ich hab's auch nicht gespoilert. Was hast du denn? Was gibst du dem BVB im DFB-Pokal?
Ich habe die Note im Kopf. 3-, tatsächlich. Also nicht ganz so schlecht wie Farid, aber vor allem in Relation 3- zum CL aus, was für mich deutlich schwerer wiegt, vor allem in der Art, wie man da ausgeschieden ist. Du bist gegen Leverkusen nicht so desolat, blauäugig und dämlich rausgeflogen. Auf jeden Fall vermeidbar, gar keine Frage. Aber deswegen habe ich dann nur eine 3-, auch wenn ich jetzt so im Rückblick, wenn ich weiß, was das erste Los für die Pokalrunde dieses Jahr ist, sagen muss, letztes Jahr waren die Vorzeichen natürlich eigentlich viel besser. Das erste Runde gegen RWE auswärts, wo die Vorfreude natürlich groß war und da hast du dich auch schon durchgequält. Also man kann auch, ich verstehe jeden, der da irgendwie auch auf eine 4 oder auf ein Defizit, wie es früher hieß in der Schule, runtergeht.
Defizit ist ein gutes Stichwort, denn das ist meine Note. Ich würde da einfach eine 5 geben. Ich finde es mangelhaft.
Zack.
Zack, habe ich jetzt einfach mal Hot Take. Ich finde, der BVB muss es mindestens ins Halbfinale schaffen. Entschuldigung. Zweitbeste Mannschaft der Liga, zumindest verstehen wir uns so. Zweiter Leuchtturm in Deutschland, bla bla bla. Du musst mindestens ins Halbfinale kommen. Wenn du nicht vorher schon auf Bayern triffst, dann hätte ich noch eine Gnadenvielflecht gegeben. Je nach Spielverlauf sogar eine Flecht, sogar eine 3-. Aber wenn du gegen Leverkusen und der Witz war ja, wir haben am Wochenende vorher auswärts in Leverkusen gespielt, waren nicht gut, haben aber gewonnen. Dann zwei, drei Tage später spielst du zu Hause wieder gegen Leverkusen und du machst eigentlich das, und der Witz ist, eigentlich verkehrte Welt. Leverkusen hat zu Hause besser gespielt, Dortmund hat besser zu Hause gespielt, beide haben zu Hause verloren. Nichtsdestotrotz finde ich, sollten wir mal ein bisschen, ja, ich sag mal, dürfen wir auch mal, finde ich, an der Stelle auch mal ein bisschen strenger sein mit dem Schüler Borussia Dortmund und ihm auch mal an der Stelle, dann finde ich, eine 5 geben, weil ich finde es mangelhaft, wenn du, was war das jetzt, Viertelfinale? Nicht mal, ne? Achtelfinale war das.
Dritte Runde war's.
Ja. Wenn du da, ey, Entschuldigung, auch gegen Leverkusen, ne? Blödes Los, klar, wir hatten kein Lösglück, diesen DFB-Pokal in dieser Saison. Verstehe ich total. Aber zu Hause musst du gegen Leverkusen gewinnen, Entschuldigung. Das ist einfach so. Deswegen sage ich 5. Leon und Anton geben übrigens beide jeweils eine 4. Also sind da so ziemlich auf Linie von euch eigentlich, so mehr oder weniger.
Darf ich noch was kurz sagen, was mich gestört hat?
Weil ja, klar.
Also vorher das, was mich gestört hat, ist, ich habe die Aussage nicht ganz parat, aber es war so ein bisschen das Gefühl, ja, in der Liga haben wir ja das wichtigere Spiel gewonnen. Das habe ich.
Wer hat das gesagt?
Ich bin mir nicht sicher, ob es, ich sehe den Mann sowieso sehr kritisch, aber gut, da bin ich ja nicht alleine, zumindest in der Redaktion. Ich glaube, es war Niko Kovac, oder es war so, mir wurde der Eindruck vermittelt, vielleicht hat er es nicht gesagt, aber mir wurde so der Eindruck vermittelt, ja, erstmal Champions-League-Qualifikation kann ich auch komplett verstehen, aber die 3 Punkte hätten es auch nicht geändert. Also, ich weiß
nicht. Nee, also angesichts auch, wenn diese Aussage getroffen wurde oder auch intern irgendwie getroffen worden wäre, finde ich sie einfach falsch, weil der DFB-Pokal einfach die höchste, und das muss man ja wirklich sagen, es ist de facto von Spielen her und von der Gegnerqualität her, ist es der einfachste Weg zu einem Titel. Und also ich gesagt, hätte gerne, und warum nicht einfach beide Spiele gewinnen? Wäre ja also viel einfacher.
Ja, genau, also gesagt nicht, aber gesagt will ich nicht drauf schwören, aber mir wurde das Gefühl vermittelt, dass gesagt wurde, ja komm, Champions League, Qualifikation hängt jetzt,
glaube ich, drüber. Also ist auch BVB, könnte ich mir beim BVB hat man ja manchmal, haben die auch manchmal wirklich diese, ja, da fehlt dann vielleicht manchmal so ein bisschen der Ehrgeiz an der Stelle hier und da. Genau. Champions League, der nächste Wettbewerb. Wir hatten im Vorgespräch, hatte ich mit Farid ein bisschen gesprochen, ob es jetzt einfacher ist, die Champions League zu gewinnen oder die Bundesliga. Das ist tatsächlich, ich bin zum Schluss gekommen, Bundesliga ist ein bisschen einfacher zu gewinnen als Champions League. Weil du an 5, ich hab gesagt, man muss an 5 FC Bayerns vorbei und nicht nur an einem. Aber letztendlich ist es wahrscheinlich einfach von der Dynamik her ganz anders. Dominik, welche Note gibst du dem BVB in der Champions League?
5 plus, würde ich sagen. Da bin ich jetzt wirklich mal streng mit dem Schüler. Und wie du so schön gesagt hast. Ja, nee, also man kann natürlich irgendwie sagen, man kann das natürlich aufteilen in, weiß nicht, 2 Phasen oder so und sagen, die ersten 4 Spiele oder 3 Spiele bis Bodo Glimt war noch sehr souverän, das stimmt natürlich auch. Aber mit dem 2-0 in Tottenham, das hätte jetzt auch mein Call sein können bei der schlimmsten Auswärtsfahrt, weil das war wirklich furchtbar vor Ort. Auch ähnlich wie in Gladbach, ein Spiel, was so eigentlich gar nicht vorbeigehen wollte, weil es sich so gezogen hat, weil es so schwach war auf dem Platz. Aber das Ausscheiden gegen Atalanta reißt das natürlich kolossal nach unten. Also das ist wie wenn du, keine Ahnung, dann in Mathe dann nochmal eine 6 am Ende des Halbjahres geschrieben hast und die dann eine ganze Note runterreißt. Und das ist es halt bei mir, dieses Ausscheiden, das super verhinderbar gewesen wäre. Deswegen gehe ich da auf eine 5+.
Gehst du da mit, Farid?
Ja, ich hab ja diese Aufteilung gemacht, weil ich fand, wir haben in der Champions League insgesamt nicht gut gespielt. Auch bei den souveränen Siegen hattest du auch viel Glück. Und auch in Turin. Boah, das war das erste Spiel, was mich richtig angekotzt hat, wirklich, weil das so typisch BVB ist, einfach kein Vorsprung. Nee, ich reg mich wieder auf über die Zeit bringst, aber die erste Phase war so gut, bis Bodo Glimt und dann, dann habe ich noch im Kopf diese Aussage von Niko Kovac vor dem Tottenham-Spiel, ja, wenn du hier verlierst, ist ja kein Beinbruch. Und die Aussage ist gefallen. Die ist in der Pressekonferenz gefallen, weil ich die, weil ich mir jede Pressekonferenz aufgrund meines Kanals wirklich angeguckt habe. Und da dachte ich mir, ey, dann brauchst du ja auch nicht, dann brauchst du auch nicht hinfahren. Und dann nach dem Interspiel auch so die Aussage, ja, ist ja nicht schlimm, ob wir jetzt 17. oder 16. werden. Und ich mir denke, boah, du hattest so die Chance mit dem Heimspiel gegen Inter in Tottenham. Die waren so angeschlagen. Wenn du Bodo Glimt schlägst, dann kommst du sogar unter die Top 8. Hat mich einfach. Deswegen, ich sag meine Note immer nicht, ne? Ich reg mich einfach nur auf. Ich habe eine 4 minus mit Tendenz zu 5.
Okay, aber also eigentlich gerade noch so durchgegangen. Gerade noch so bestanden.
Nee, eigentlich nicht mit einer 4
minus. Also eher noch eine 5 plus.
Ja, eher eine. Aber mit einer 4 minus habe ich im Abitur gelernt, hast du quasi, du musstest ja alles eine 4 haben, damit du durchkommst. Wenn du eine 4 minus hast, irgendwo bist du nicht durchgekommen. Also von daher sind sie nicht durchgekommen. Boah, ich habe mich schwer getan, weil ich die anderen Noten gesehen habe und ich dachte, boah, ich bin viel zu streng. Aber anscheinend doch nicht ganz so streng wie ihr beide.
Ja, also ich bin tatsächlich nicht so streng, was Champions League angeht. Ich hatte es auch mit Farid im Vorgespräch gesagt. Champions League ist für mich immer Bonusgeschäft. Hänge ich nicht so hart dran, weil ich einfach weiß, dass es da Mannschaften gibt, die in ganz anderen Welten spielen. Deswegen ist es umso ärgerlicher, das stimmt natürlich, da habt ihr recht, dass wir gegen Bergamo rausfliegen. Ne? Wenn das dann gegen Man City oder Liverpool oder weiß ich nicht, Real Madrid passiert, dann ist das in der Regel okay. Da war es jetzt wirklich nicht okay. Normalerweise bin ich da auch gnädig. Wenn wir jetzt in der Runde gegen Real Madrid rausgeflogen wären, wäre es eine 4 nochmal gewesen. Jetzt gehe ich aber auch auf eine 4 minus, weil ich einfach sage, Champions League liegt mir nicht so am Herzen, da hängt mein Herz nicht dran, dass wir da jetzt, wer weiß, wie weit kommen. Deswegen bin ich da, in dem Moment darf ich auch mal gnädig sein, ne? Deswegen sage ich 4 minus, auch nicht wirklich bestanden, aber vor dem mangelhaft bewahrt an der Stelle. Leon gibt dem BVB eine befriedigend für die Champions League. Das ist wahrscheinlich, er rechnet wahrscheinlich die Spiele, Einzelspiele einfach zusammen und macht einen Durchschnitt. So schätze ich das ein. Und Anton gibt auch eine 4. Genau, kommen wir zum Kerngeschäft. Und zwar die Bundesliga. Und da fange ich jetzt einfach mal an. Ich würde dem BVB tatsächlich für die Bundesliga-Saison, ich weiß nicht, was ich letzte Mal gegeben habe, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber so mit der Retrospektive würde ich sagen, ich würde dem BVB tatsächlich eine 2+ geben. Also da bin ich sehr großzügig. Aber auch nur rein von der Punkteausbeute her. Du kannst in der Bundesliga, bist du immer davon abhängig, wie der FC Bayern spielt. Hinten raus haben wir einen Schlendrian bekommen, weil nichts mehr drin war. Aber mit der Punkteausbeute, und das ist der entscheidende Punkt, mit der Punkteausbeute, die Dortmund am Ende hatte, kannst du Meister werden. Und das ist für mich dann der Punkt, wo ich sage, okay, also realistischerweise Meister werden. Wenn man doof rechnet, kann man auch mit wenig Punkten Meister werden. Aber realistisch, du kannst mit der Punktezahl realistisch Meister werden. Und deswegen sage ich, der BVB hat eine voll gute Saison gespielt, punktetechnisch. Sportlich nicht, aber das gilt für alle Wettbewerbe. Der Kovac-Ball ist nicht besonders attraktiv. Ich finde, immer mal wieder hat man aufblitzen sehen, was spielerisch in dem Kader drinsteckt. Aber Kovac steht eben auf Kontrolle und auf kontrolliertes Spielen. Das ist einfach seine Art, Fußball zu spielen. Damit müssen wir jetzt uns abfinden, zumal er ja bleibt. Und deswegen, aber nichtsdestotrotz, wenn man es wirklich runter auf die Zahlen runterbricht, muss man, finde ich, eine 2+ geben. Eine 1. Und das ist dann halt letztlich auch ein bisschen fies. Eine 1 wäre es halt geworden, klar, wenn Bayern nicht so performt hätte. Und es stimmt tatsächlich auch, wir haben hier und da auch Punkte liegen gelassen. Ne? Also Das ist einfach so. Es gab ein paar Spiele, die waren nicht optimal. Es wären mehr Punkte noch möglich gewesen, aber für mich ist es eine 2+. Farid, was hast du? Was gibst du dem BVB im Bereich Bundesliga?
Ich kann deine Argumentation vollständig nachvollziehen. Und trotzdem bin ich nur bei einer 3 gelandet, weil ich glaube, 2023 wären wir mit der Punktzahl, wenn man, glaube ich, Meister geworden. Oder nee, punktgleich. Ich weiß es gerade nicht. Aber trotzdem, für mich ist halt auch wichtig die Art des Fußballs und deswegen bin ich dann nur bei einer 3 gelandet. Das ist halt viele Spiele, die irgendwie nicht attraktiv waren und wo man auch in Hamburg hat man Punkte zweimal verschenkt. Gegen Stuttgart zu Hause hat man Punkte verschenkt. Und haltet mich für verrückt, aber ich glaube, wenn du diese Punkte in St. Pauli, in Hamburg und gegen Stuttgart zu Hause nicht verschenkst, dann bist du, jetzt mögen einige argumentieren, ja, du hast auch spät gegen Köln gewonnen, und du hast spät gegen St. Pauli gewonnen, weiß ich nicht, aber dann bist du auch an den Bayern dran und ich glaube, dass die dann auch eher wackeln. Es kommt halt nur daher, dass wir einfach nicht so wirklich, ja, ich will nicht sagen konkurrenzfähig, es ist so ein bisschen dieses letzte Stück, das ärgert, also das hat mich vor allem in der ersten Hälfte richtig geärgert, weil du hattest es in Turin, zweimal in Hamburg, das ist einfach unnötig und auch gegen Stuttgart ist es unnötig gewesen, jetzt haben wir uns die Punkte irgendwie wiedergeholt in Stuttgart, aber es war auch schon ein bisschen viele Spiele, war, ich glaube, ich habe es bei euch das erste Mal gehört, wo einer meinte, es gab kein so wirkliches Spiel, wo man den Eindruck hatte, okay, jetzt hat man Punkte gewonnen oder Punkte mal in letzter Minute gewonnen. Selbst Frankfurt war ja nicht so, Dominik, du hast gerade gesagt, weil du hast die Frankfurter gesehen und dachtest, boah, du musst die eigentlich 3-1, 4-1 hier weghauen. Deswegen schwierig und deswegen bin ich bei der 3 gelandet. Kann da nichts Besseres geben. Ich finde, Defensivfußball finde ich eigentlich, hat seine Attraktivität, aber mir ist es einfach zu übertrieben defensiv gewesen, obwohl die Abwehr gut gestanden hat. Das hat Niko Kovac hinbekommen, muss man ihm lassen, aber mehr als ein befriedigend ist es halt nicht. Ich führe jetzt noch mal aus, entschuldige. Weil mich auch dieses stört, so diese ganze Einstellung, die sich durch diesen Verein löst, dieses Niko Kovac-Motto, ja, ich schaue in den Rückspiegel und ich schaue nicht nach vorne. Und dann denke ich mir, nee, irgendwie vielleicht ist mein Anspruch zu hoch. Ich will wenigstens nach vorne schauen, ich will wenigstens träumen. Also gut, vielleicht bin ich zu streng, aber es ist eine 3 am Ende.
Ist ja völlig berechtigt, ja. Wir sind hier alle unsere eigenen Herren, sage ich jetzt mal, unserer Meinung. Und deswegen ist es natürlich völlig berechtigt, hier eine 3 zu geben. Wenn das dein Gefühl ist, ist das okay. Dominik, was sagt dein Gefühl, Bundesliga?
Mein Gefühl sagt.
Dein Gefühl.
Eine glatte 2. Wäre auch vielleicht bei einer 2+ gewesen, aber ich kann Farid da voll nachvollziehen. Und ich finde auch mal, ich habe es jetzt halt rausgerechnet. Ich habe wirklich nur punktemäßig geschaut und rein danach, was am Ende des Tages auf der Anzeigetafel stand und nicht das, wie ich es im Stadion erlebt habe, wie unanschaulich es da manchmal war und wie wenig Motivation und vor allem, weiß ich nicht, so eine gewisse Gier oder so ein Wille dann auch da war, Spiele wirklich zu gewinnen. Deswegen bin ich rein punkteausbeuterisch bei einer glatten 2. Wäre sogar noch höher gegangen wahrscheinlich, wenn nicht dieser krasse Einbruch dann am Ende gewesen wäre mit Leverkusen, Hoffenheim, Gladbach, also diesen 3 Niederlagen, die in sich alle irgendwie vermeidbar gewesen wären, die alle hätten nicht sein müssen und die halt irgendwie dann als Fan so enttäuschend sind, weil klar, wenn das mein Beruf ist und ich verdiene Millionen und ich weiß, die Saisonziele sind alle und vor allem das wesentliche Saisonziel ist erreicht, ist es vielleicht ein Stück weit einfach nur menschlich, dann nicht mehr mit 100% auf den Platz zu gehen, sondern mit deutlich weniger. Aber als Fan ist es dann halt irgendwie doch so ein Schlag in die Fresse, wenn du sehr viel auf dich nimmst, zu den Spielen fährst, was natürlich auch vor allem Spaß und Hobby ist, aber trotzdem steckt da auch ein bisschen, ist es ja auch durchaus mal strapaziös. Und dann diese Spiele am Ende der Saison sehen muss, wo es um nichts mehr geht und wo es ein Spannungsabfall ist. Aber das ist halt dann irgendwie doch nervig. Und deswegen zieht das für mich so diese ganze Saison so ein bisschen runter, was wir da uns am Ende für ein paar Spiele angucken mussten. Und deswegen bin ich dann auch, wenn man nur auf die Punkte guckt und so weiter, eher bei einer glatten 2 als bei was Besserem. Was man aber bei dem Punkteschnitt hätte geben können. Also du kannst ja auch sagen, wenn man jetzt nur eine 1 vergibt, wenn man Meister wird, das ist ja irgendwie auch unfair. Deswegen eigentlich musst du ja bereit sein, mal ein 1- geben zu können, auch wenn du jetzt nicht auf dem ersten Platz stehst, aber eine der besten Saisons der Vereinsgeschichte gespielt hast. So, von daher bin ich bei einer glatten 2.
Ja, aber ich verstehe, ich sehe halt auch die Punkte, ich habe ja 2+ gegeben, ich sehe aber die Punkte, die ihr auch sagt, und es ist nie so richtig die Euphorie aufgekommen, ne? Und das ist halt auch gefühlsmäßig einfach, war das dann doch ein bisschen dünn alles, weil, wie Farid sagte, ne, Rückspiegel gucken und nicht nach vorne und irgendwie, da kam nie ein Gefühl auf. Deswegen bin ich auch nicht in den Einser-Bereich gegangen. Jetzt kann ich mal eben schnell überschlagen. Ich sag noch mal eben, Leon hat eine 2 gegeben. Also jetzt denke ich mal auf Dominiks Linie. Und Anton hat eine 3+ gegeben. Ich rechne mal eben schnell zusammen. Der Leon gibt DFB-Pokal 4, Champions League 3 und Bundesliga 2. Also haben wir eine 9 durch 3. Befriedigend. Leon gibt ein Befriedigend für Borussia Dortmund. Anton gibt 4, 3+. Das ist 10,5 durch 3. Ist so eine 3 bis 3 minus, gibt er insgesamt. Eher eine 3 minus. Farid, du gibst 4 minus. 4 minus. Und 3. Das heißt, wir sind bei 12 durch 3 ist eine 4. Du gibst dem BVB eine 4 für die Saison. Ich gebe 5, 4 minus und 2+. Also, jetzt muss ich mal eben rechnen. 6. 11. Ich gebe auch so eine 3 minus insgesamt. Und Dominik, du musst deine Noten selber nennen. Ich habe sie mir nicht.
Ja, gemacht. Ich bin auch bei einer 3 minus.
Ja. Also da sind wir. Ich glaube, letztendlich, auch wenn wir innerhalb der Wettbewerbe durchaus schwanken, sind wir ja alle doch ziemlich gleich. Ich glaube, wir können uns einigen auf eine 3 minus für Borussia Dortmund in dieser Saison. Auch wenn das natürlich hart klingt angesichts des zweiten Bundesliga-Platzes, der völlig ungefährdet eigentlich letztendlich war. Ne? Das ist schon eigentlich, ja. Deswegen haben wir es ein bisschen aufgedröselt. Ich hoffe für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was nachvollziehbar und ihr versteht das und schreibt jetzt keine Hassmails, dass wir undankbare Kackfans sind. Dürft ihr natürlich machen an schwarzgelb, podcast@schwarzgelb.de. Feedback ist immer erwünscht. Aber genau, das machen wir. Bevor wir zu den Awards kommen, möchte ich einen kleinen Werbeblock einstreuen. Zumal, weil ich es einfach am Anfang vergessen habe. Denn wir haben wieder einen Shop. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ihr könnt auf, jetzt habe ich natürlich den Link nicht. Ihr findet es auf schwarzgelb.de, findet ihr den Shop, ist verlinkt. Geht auf die Seite, guckt euch die Sachen an. Das Wiese Erde Wand-Shirt ist wieder da. Das Heimat-Westfalen-Stadion ist wieder da. T-Shirt ist wieder da. 1974 T-Shirt ist wieder da. Und wir haben ein Sonder-T-Shirt zum Jubiläum, zum Geburtstag der Roten Erde, 100 Jahre Rote Erde, gemacht. Guckt mal rein, ob was für euch dabei ist. Ihr unterstützt damit unsere Arbeit. Wir sind ja werbefrei, möchten das auch gerne bleiben. Aber wir haben einfach etwaige Fixkosten. Auch wenn wir keinen einzigen Cent sehen, haben wir Fixkosten, die wir irgendwie kriegen müssen. Also bitte schaut da mal rein. Ansonsten könnt ihr uns auch über Steady weiterhin unterstützen. Das würde uns auch freuen. Ihr müsst nichts kaufen, wenn ihr das nicht möchtet. Ihr könnt uns auch, wie gesagt, da ein bisschen unterstützen. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt oder nicht möchtet, uns finanziell in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen, ist das auch kein Problem. Die größte Unterstützung ist, lest Schwarz-Gelb, empfehlt es einem oder zwei FreundInnen weiter, was wir hier so machen. Folgt uns auf Instagram, Facebook, überall, wo es also X sind wir nicht mehr, Twitter, aber Blue Sky folgt uns einfach überall, kommentiert, kommt ins Forum, bvb-forum.de, immer noch, es sieht alt aus, aber es ist nichtsdestotrotz es ist das größte BVB-Forum, kann man ganz neidlos, oder nicht neidlos, ganz bescheiden ehrlich sagen, es ist das größte BVB-Forum, man kann sich toll austauschen mit vielen Leuten zu vielen verschiedenen Themen, nicht nur Borussia Dortmund, sondern auch jetzt zur Fußball-WM beispielsweise, schaut mal gerne rein. Und ja, wie gesagt, bleibt uns einfach erstmal an der Seite treu. So, Werbung Ende. Jetzt kommen wir zu den Awards. Und diese Awards, das ist, wir haben die ja schon einmal durchgesprochen. Wir sind wirklich schockiert, was Anton sich da für Namen ausgedacht hat. Die sind wirklich sehr weit hergeholt. Er ist selber leider nicht da, um die Namen uns zu erklären. Deswegen müssen wir uns sie selber irgendwie eher, ich sag mal, wir müssen sie uns eher denken. Also, wie er auf diese Namen kommt. Aber der erste Award, steigen wir direkt ein, ist vielleicht noch nachvollziehbar, denn es geht um den Jude Bellingham Award. Jetzt könnt ihr überlegen, was ist der Jude Bellingham Award? Es geht um den Spieler, den wir bei einem Abgang am meisten vermissen werden oder würden. Also es geht sowohl um Spieler, die auf jeden Fall gehen oder vielleicht gerade auf dem Absprung stehen irgendwie, wenn die gehen würden. Und ja, Dominik, du hast deinen Namen stehen.
Ich habe da einen Namen stehen.
Dann sag doch
den
mal.
Den vermisse ich jetzt schon. Ja, Julian Brandt. Weniger vom Sportlichen, sondern eher vom charakterlich-menschlichen und dem Gefühl, was ich irgendwie habe, was ich natürlich nicht beweisen kann, aber ich immer geglaubt habe, dass der mit seiner Art der Mannschaft, vor allem in der Kabine, noch irgendwie was geben kann. Auch wenn er natürlich auf dem Spielfeld in den letzten Jahren eher eine tragische Figur war und aber auch jemand, an dem natürlich, und das muss ich auch, da würde ich schon sagen, zu Unrecht immer sehr, sehr viel Missgunst und Unzufriedenheit ausgelassen wurde, auch fanseitig, was sicherlich häufig berechtigt war, aber bei weitem nicht immer. Und ja, ich hätte das, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal gesagt, wo dann das Reel bei Instagram geteilt wurde. Da war, glaube ich, eine Abstimmung, ob die Leute das ähnlich sehen. Da war es, glaube ich, 50-50 oder so. Oder zumindest sehr eng, was dann ja doch irgendwie auch so ein Julian Brandt-Ding wahrscheinlich ist. Also entweder er hatte wirklich Leute, die ihn sehr, sehr mochten, sehr geschätzt haben, oder Leute, die ihn dann doch sehr doll kritisiert haben. Aber das wäre jetzt vor allem, wenn wir nicht über die Leute reden, die wir vermissen würden, sondern die tatsächlich gegangen sind oder gehen mussten oder wie auch immer, dann bin ich bei Julian Brandt.
Ja, der kriegt von mir auch einen Award, aber erst später. Ist nicht mein Award. Spieler, den ich am meisten vermissen werde. Also es sind ja feste Abgänge, stehen ja Julian Brandt, Niklas Süle und Sali Özcan als Profikader. Da gibt es ja auch diverse Talente und so. Und ich muss sagen, von den dreien fällt es mir echt schwierig. Zu Sali Özcan habe ich gar kein Gefühl irgendwie. Letztendlich glaube ich, alleine von der Bandbreite, wie er gespielt hat, er kriegt den Award doch von mir. Julian Brandt würde ich von den Kandidaten am meisten vermissen, weil er war immer da. Es ist irgendwie, er war halt irgendwie immer da. Und eine Mannschaftsausstellung ohne, also sowohl auch in der Startelf oder halt im auf der Ersatzbank, ohne Julian Brandt, sieht erstmal für mich wahrscheinlich jetzt bald komisch aus, wenn dann da diverse Namen stehen und Julian Brandt eben nicht auftaucht, weil man sich irgendwie doch so sehr, ich habe mich dann doch irgendwie dran gewöhnt. Er kriegt aber doch trotzdem von mir noch einen zweiten Award. Farid, was wäre für dich ein Abgang, den du nicht, oder ist für dich ein Abgang, den du nicht gut haben kannst?
Ich habe die Frage ein bisschen anders verstanden beim ersten Lesen und beim zweiten dann anders. Also sportlich würde ich definitiv sagen Felix Metscher.
Da gibt es ja auch gerade heiße Diskussionen oder Gerüchte wahrscheinlich. Also gibt es ja Gerüchte. Der Echt? Spielt ja gerade eine ganz gute WM.
Ja, wahrscheinlich kommt das dann noch. Rein vom Spielertypen würde ich sagen Riasson. Und tatsächlich ist mir Julian Brandt sehr, sehr ans Herz gewachsen. Spätestens mit diesem BVB-Podcast, den ich hier nur empfehlen kann. Das ist so emotional und so ein cooler Typ, weil er in dem Podcast auch sagt, also hier wurde schon mal eine Stelle zitiert, die mich auch sehr emotional mitgenommen hat. Aber die andere Stelle, die ich faszinierend fand, war, als er meinte, ja, wir 11 stehen ja nur stellvertretend für alle, die da auf der Tribüne sind, für diesen ganzen Verein. Und ich habe ihn nie so wirklich wahrgenommen und ich war auch immer ein bisschen kritisch, obwohl ich ihn immer gemocht habe. Und der Typ ist so selbstreflektiert. Er sagt ja auch selbst in dem Podcast, sagt er, jetzt wird es ein kleines Loblied auf Julian Brandt, aber gut, dann ist das halt so. Da sagt er ja auch, es gibt halt, niemand wird mit dir zufrieden sein. Und ich bin halt so ein Spieler, der mal bei dem einen total cool und bei dem anderen total uncool, aber er ist total fein damit. Und ich finde das, also ich kann es nur empfehlen, diesen Videopodcast mit Julian Brandt zu gucken. Es ist unglaublich, es ist auch zeitlos.
Welcher Podcast ist das?
Das ist, haben wir Shownotes oder so? Oder irgendwas?
Ja, Volker muss Shownotes, aber sag's am besten mir, dann schreibe ich's Volker, dann
packt er's in die Folge. Das ist der BVB-Podcast mit Julian Brandt.
Also von Borussia Dortmund selber?
Ja, von Borussia Dortmund
selber. Ja, den kriegen wir raus.
Ich kann's auch raussuchen. Also
such's mal raus, schick's mir, schick's Volker. Dann packen wir's in die Shownotes, dann könnt ihr da mal rein.
Der wurde hier auch schon mal erwähnt, ich glaube von Jens oder von Sascha, ich weiß es nicht. Mit diesem Mainz-Moment, der unglaublich emotional ist. Also, das ist echt schon sehr, sehr cool. Und deswegen tatsächlich Julian Brandt und wie gesagt, sportlich Matcher, Spielertyp, Verske Jason.
Ja. Dann ganz wilder Take von Anton, der Mario Götze Award fürs beste Comeback innerhalb einer Saison. Ich wüsste nicht mal, wann Mario Götze besonders spektakuläres Comeback innerhalb einer Saison hatte. Aber ich gehe da tatsächlich mit Julian Riasson angesichts seiner enormen Standardstärke, die sich entwickelt hat im Laufe der Saison. Der hat ja dann die Flanken geschlagen, die bei weitem nicht immer gut kamen, aber deutlich innerhalb des Saisonverlaufs immer besser wurden, immer besser. Und er ist einer der besten Vorlagengeber bei Borussia Dortmund in der Saison. Und deswegen kurz und knapp Julian Riasson. Dominik, wen hast du?
Ja, niemanden so richtig, weil also ich habe mich mit der Kategorie ehrlicherweise ein bisschen schwer getan und habe stattdessen, da steht ja nicht Spieler oder da steht ja nicht Fußballer oder sowas. Nein. Ich habe einen Song genommen, also ein Lied auf der Tribüne, was nach Ewigkeit mal wieder sehr intensiv gesungen wurde. Der Sieg gehört nur die Borussia. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ne, klar. Und das wurde ja in den letzten Spielen dann doch sehr intensiv gesungen. Ich erinnere mich an so, ja, was, lass es locker mal 10 Minuten in Bremen gewesen sein in der zweiten Halbzeit, wo es durchlief. Und das war dann doch mal schön, dass, nachdem ja jetzt wirklich eine Reihe neuer Songs und neuer Lieder in den letzten Jahren entwickelt wurden und auf in die Kurve gebracht wurden, ist es jetzt echt nochmal ganz schön, dass so ein alter Song nochmal wieder auferlebt wurde. Und deswegen habe ich das so ein bisschen als Comeback gelabelt, einfach mal, auch wenn es natürlich jetzt kein klassischer Fußball-Take ist.
Ein sogenannter Gassenhauer.
Schön, sehr gut.
Oder? Ja, finde ich einen super Take. Mag das Lied auch gern. Ich darf jetzt erst gesagt, du sagst Borussia Dortmund, du bist unsere Droge. Das habe ich ja gejinxt, das wissen viele ja nicht. Ich habe das mal im Redaktionschannel gefragt, wann, oder BVB bei uns im Channel, bei schwarzgelb.de innerhalb der Redaktion, warum dieses Lied eigentlich nicht mehr gesungen wird, weil ich fand das eigentlich mal ganz witzig. Und dann kam eine Hasswelle auf mich zu, die meinen alle, das ist so scheiße. Es hat überhaupt keinen Flow und so, weil wenn man, der Vorsänger singt es vor, die Tribüne singt es nach, ne? Am nächsten Spieltag wurde dieses Lied wieder angestimmt und ich weiß nicht wie, aber ich habe irgendwas gejinxt. Also ich mag das Lied, du meintest es aber nicht das, sondern der Sieg gehört nur dir. Das ist auch ein tolles Lied. Farid, dein Comeback.
Boah, ich hab den Kader durchgeguckt und mir ist keiner eingefallen. Also selbst auf das Lied bin ich nicht wirklich gekommen, wobei ich das auch relativ cool finde. Ich hab ja einfach nichts. Also ich kann tatsächlich nichts sagen. Keine Ahnung.
Liegt aber auch ein bisschen daran, vielleicht korrigier mich, aber liegt mir auch vielleicht ein bisschen daran, dass die Spieler alle relativ konstant waren. Also es gab keinen, der mal richtig scheiße war und dann irgendwie sich gefangen hat oder so. Ne? Die waren alle eigentlich die Saison hindurch ziemlich konstantes Niveau, oder?
Ja, das stimmt, weil ich bin erst so rangegangen, dass ich geguckt habe, okay, wer war schlecht oder wer war gut am Anfang? Kuto, wie man auch immer ihn ausspricht. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Der war ja am Anfang relativ gut, ist aber dann komplett, spielt ja überhaupt gar keine Rolle mehr. Matcher habe ich auch hier gelesen, jetzt nehme ich schon ein Take vor, aber das war mir einfach zu wenig. Ich bin wirklich auf gar nichts gekommen. Also, sorry, da bin ich komplett raus. Und ich war auch nicht so kreativ wie Dominik. Herzlichen Glückwunsch, Schwarzo.
Muss man sich jetzt auch nichts aus der Nase ziehen. Herzlichen Dank. Muss man sich jetzt auch nichts aus der Nase ziehen, ist ja alles gut. Vielleicht hast du ja, ich sehe zumindest im Skript, dass du was stehen hast. Deswegen gebe ich direkt für dich über zum Sebastian Allaire Award für den 6. Sehnsuchtsspieler für die nächste Saison. Anton, ich glaube, ich weiß, wo du herkommst als mit dem Award. Ich glaube, als der damals kam, waren alle sehr hyped. Wie es dann nachher ausgegangen ist, war natürlich ärgerlich und da kann niemand was für. Aber ich habe ihn damals alternativ den Erling Haaland Award genannt, weil auf den war ich einfach richtig hyped damals und zu Recht auch. Wen hast du denn als Sehnsuchtsspieler für die kommende Saison getrackt?
Also, ja, ich habe den Eindruck, ich klaue hier einen die Show, aber will ich ja gar nicht. Aber ich rede relativ viel. Ich habe das so aufgeteilt. Und zwar bin ich der Meinung, dass Borussia Dortmund schon oder unserer Mannschaft schon sehr lange ein Sechser fehlt. Aber ich bin erstens der Meinung, dass ich habe die Amateurfolge gehört, deswegen, wir haben ja kurz heute gequatscht, Yannick, und da hätte ich gerne heute Anton gehabt, weil er will ja unbedingt Kenneth Eichhorn. Und ich war überrascht von dem Take. Oder
Transparenz halber steht im Skript drin. Es war damals bei der VfK-Aufnahme, als wir die damals gemacht haben. Und Anton und Leon, die haben beide Kenneth Eichhorn genannt. Da war das noch nicht fix, dass er zu Leverkusen geht. Genau. Das ist ja jetzt inzwischen fix. Das noch zur Einordnung kurz.
Entschuldigung. Genau, ja. Aber ich habe schon damals die Amateurfolge gehört. Und damals war ich echt erstaunt, wie viele Perlen die beiden, Anton war dabei, der zweite fällt mir jetzt tatsächlich nicht ein, wie viele Perlen die beiden bei den Amateuren oder in unserer Jugend gesehen haben. Und da waren ein paar Sechser dabei. Und ich bin auch der Meinung, dass wir zurzeit auch schon den Sechser im Kader haben. Ich fand nämlich die Kombo Metscher Bellingham fand ich gar nicht schlecht. Deswegen war das quasi nur ein Teaser. Was ich mir wünschen würde und was so ein ganzes Spiel verändert und womit man, glaube ich, Niko Kovac Fußball attraktiver machen könnte, wäre ein 1:1 Flügelspieler, der sich einfach mal, weil wenn man sich Bayern-Spieler anguckt, dann läuft es meistens so, dass Olli See irgendwen austribbelt, irgendwie, und dann ist die Situation da. Und ich glaube, das ist das, was uns wirklich fehlt. Mir ist kein Spieler eingefallen. Kann jetzt sagen, Sancho, ohne dass es bitte Sancho ist. Irgendwie will ich den nicht wieder. Also wäre irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass er mittlerweile so stark ist wie früher. Also Sancho, ohne Sancho zu sein. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Einen neuen Sancho, das habe ich auch damals mal gesagt. Ich fände es sehr unkreativ, wenn man den holen würde. Ich finde, wir sollten versuchen, einen neuen Sancho zu kriegen und nicht einen alten, den es nicht mehr gibt. Dominik, wer ist dein Sehnsuchtsspieler für die nächste Saison?
Irgendjemand, der sich zu 100% mit Borussia Dortmund identifizieren kann und Bock auf den Verein hat. Und wenn es Sancho ist, dann soll es so sein. Also da wärst du zumindest, jetzt wüsstest du schon mal, was du vielleicht in der Hinsicht bekommst. Also keine Ahnung, ich habe bei weitem und auch nicht ansatzweise so viel Ahnung wie vielleicht Anton und Co. von Jugendtalenten und so weiter. Deswegen, ich habe jetzt keinen konkreten Spieler. Ich soll jetzt auch nicht zu traurig klingen, aber ich will einfach mal wieder jemanden, der so 100% Bock auf den Verein hat und das auch auf dem Platz zeigt.
Dem schließe ich mich an. Wir hoffen ja jetzt alle hier, dass der Ole Bog, dass der kocht jetzt und da ein paar geile Kicker aus dem Hut zieht. Der Julian Brandt Award für die größte Spannweite zwischen den Leistungen. Da ist er wieder.
Hast du schon deinen Spieler gesagt, Yannick?
Ich glaube, ich weiß ich nicht, aber ich würde mich einfach anschließen. Ich habe auch keinen Spieler gefunden. In der letzten Folge habe ich gesagt, einen anderen Stürmer als Guirassy. Aber
auch eine faire Meinung.
Ja, aber inzwischen denke ich mir, so scheiße war er vielleicht auch nicht in der letzten Saison. Er hat ja relativ sicher gescored. Ich habe damals gesagt, er wäre Gift für die Kabine, auch wenn man das natürlich ein bisschen ins Blaue rein und ohne Backup ist. Aber ich hatte immer schon den Eindruck, dass er so ein bisschen den Kontakt zum Kader verloren hat. Vielleicht das noch als Ergänzung. Anderen Stürmer als Guirassy, der genauso gut Tore schießt und vielleicht ein bisschen mehr Bock auf Borussia Dortmund hat. So eine Mischung aus deinem Take und Guirassy.
Genau. Darf ich eine Lanze für Sergio Guirassy brechen?
Bitte, wir sind für Kontroversen offen.
Also ich finde, ein Sergio Guirassy würde in einem anderen Spielsystem, würde er mindestens 30 Tore machen. Also ich
willst glaub, du Niko Kovac anrufen und ihm von deinem Plan erzählen?
Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass er keine Bälle bekommt, beziehungsweise er falsch in unserem System eingesetzt wird. Und deswegen bin ich der Meinung, also 30 Tore ist übertrieben gesagt, aber er hat ja jetzt schon 20 Tore gemacht. Und ich würde sagen, 25 Tore in der Bundesliga wird er locker machen. Wenn du ihn so einbaust mit einem vernünftigen Flügelspieler, der ihn füttert, ich sag mal so, bei Bayern München würde er seine 25, 26, 27 Tore machen. Bin ich mir relativ sicher. Und wir haben da einen Weltklasse-Stürmer, ja, der keinen Bock auf, wirkt so, dass er keinen Bock auf Borussia Dortmund hat. Aber ich finde auch bei Sergio Gerassi, der hat ja auch ein Interview gegeben, so von wegen, ich bin nicht zufrieden mit der Saison. Und so dieser Geist in diesem Verein fehlt so ein bisschen zu sagen, nee, ich will nicht Zweiter werden, ich will Erster werden. So. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, dass Sergio Gerassi immer so, ja, verkannt wahrscheinlich nicht. Aber ich finde es schade, dass der ganze Hass, also mein schlimmster Moment im Stadion war, war zwar auch das Hamburg-Spiel, als er ausgepfiffen wurde, als ein Elfmeter geschossen wird. Also das fand ich viel schlimmer als bei Schlotterbeck, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ihn auch mal persönlich kurz sprechen können, ich bin absoluter Sergio Gerassi-Fan und bin der Überzeugung, dass wenn man ihm wieder den Spaß, wie Luka Doncic, Basketballspieler von den Mavericks, wer jetzt nicht weiß, nicht mehr von den Mavericks, von den Lakers, wenn man ihm wieder den Spaß am Fußball gibt und wenn er trifft, dann hat er auch Spaß, ich glaube, dann identifiziert er sich mehr mit dieser ganzen Rolle, die er bei Borussia Dortmund hat und dem ganzen Verein. Das ist meine Meinung, ist vielleicht ein Hot Take, aber gut.
Ja, seid ihr auch gegönnt. Sportlich sehe ich auch ganz, ganz klar, dass das ein verdammt guter Fußballer ist. Mir hat er einfach hinten raus einfach die Haltung nicht gefallen. Das war alles. Jetzt kommen wir aber zum Julian Brandt Award. Und zwar mit der größten Spannweite zwischen den Leistungen. Und da sage ich jetzt, der einzig wahre Kandidat ist und bleibt Julian Brandt. Er hat seine letzte Saison bei uns gespielt. Er ist manchmal wirklich super. Er kann Leute auf dem Bierdeckel aus dem Spiel nehmen und dann noch einen genialen Pass in die Spitze spielen. Und er stand parallel aber auch immer für Borussia Dortmund. Wenn die Mannschaft schlecht war, war er schlecht. Wenn die Mannschaft gut war, war er gut. Manchmal war er auch nicht gut, wenn die Mannschaft gut war. Und manchmal war er auch ein bisschen besser als die Mannschaft vielleicht. Aber ich muss ihm diesen Award einfach geben. Es ist lieb gemeint. Ich werde ihn auch vermissen, weil er immer irgendwie zu Borussia Dortmund gehörte. Dieser Award geht an dich, Jule. Dominik, gibst du ihm auch den Award? Wahrscheinlich nicht, nachdem, was du vorhin gesagt hast.
Nee, das wäre ja gar nicht konsistent. Das kann ich nicht machen. Ich nehme jetzt die Lanze, die Farid gerade nachvollziehbarerweise für Sergio Gerassi gebrochen hat, nehme ich jetzt und, wie sagt man das, kloppt die in die Ecke oder so. Also ich würde ihm diesen Award zumindest geben, die Spannweite zwischen den großen Leistungen. Aber mit dem ähnlichen Argument, das Farid gerade bemüht hat, weil eigentlich hat es das ganz gut getroffen, als du sagst, dass wenn er die Bälle bekommt, wenn er trifft, sieht man, was für einen Spaß der hat. Und bei mir ist jetzt weniger vielleicht die Leistung am Ball, sondern die Leistung und Körpersprache auf dem Platz, weil ich erinnere mich gut irgendwie an die Auswärtsfahrt nach Wolfsburg da im Februar, wo er das Siegtor erzielt und dann Schlotterbeck ihn so ein bisschen bei der Feierei vor der Gästekurve nach vorne drückt, dass er nochmal ganz alleine vorm Block steht. Und da hat er gestrahlt und hat einfach, du siehst, da hatte er Bock auf Fußball. So, und da steht aber halt dieser Moment, der sich bei mir schon irgendwie eingebrannt hat, steht halt so im krassen Widerspruch zu dem, wie man ihn sonst in vielen Spielen gesehen hat, wo er sicherlich nicht die Bälle bekommt oder wo er sicherlich vielleicht auch unter dem Spielsystem leidet, aber wo du dir bei der Körpersprache als Fan einfach an den Kopf packst und denkst, Alter, das kann doch nicht sein, dass du jetzt schon wieder hinfällst und dann auch liegen bleibst, statt jetzt mal aufzuspringen, zurückzurennen und vielleicht auch nach hinten zu arbeiten in solchen Situationen. Und da ist es bei mir jetzt irgendwie weniger die Leistung auf dem Platz, sondern dieses Körpersprachemäßige zwischen den Momenten wie in Wolfsburg und solchen wie in vielen anderen Bundesligaspielen.
Finde ich einen fairen Punkt. Ich fand auch, ich habe auch so meine Probleme damit, dieses Ganze fallen lassen, also dieses Reklamieren und so, das ist einfach nicht, was ich im Borussia Dortmund-Trikot sehen möchte. Das passt besser zu Real Madrid als zu Borussia Dortmund. Farid, du wirst den Pokal, den Award dann aber nicht an Gerassi geben. Ich sehe auch schon einen anderen Namen im Skript. Wen hast du denn ausgewählt?
Ich hab Adeyemi, weil ich für mich verkörpert kein Spieler so viel Weltklasse und Kreisklasse in einem. Also ja, Julian Brandt, deswegen heißt das Ding wahrscheinlich auch so, aber für mich war Julian Brandt diese Saison sogar relativ konstant. Vor allem am Ende hat er wieder abgeliefert. Aber Adeyemi ist so für mich der Typische, der in einem Spiel, ich glaube, das hat er ja sogar mal, 4 Tore machen kann und in einem anderen Spiel fliegt er 20 Minuten vom Platz, weil er sich provozieren lässt. Wobei das auch schon besser geworden ist. Also von daher definitiv Karim Adeyemi.
Fairer Punkt, auf jeden Fall. Ich habe jetzt die Takes von den anderen, die nicht anwesend sind, nicht vorgelesen aus Gründen der Zeitknappheit. Aber einen muss ich vorlesen, und zwar von Anton zu diesem Julian Brandt Award, größte Spannweite zwischen den Leistungen. Denn da hat er einen Punkt. Er schreibt nämlich, Borussia Dortmund kriegt diesen Award im Heimspiel, und er spricht damit also das Westfalenstadion. Also wir alle, die da waren, kriegen diesen Award im Heimspiel gegen den Heidenheim. Denn wenn man innerhalb von 5 Minuten von Wer wird deutscher Meister zu pfiffen beim Gang in die Pause kommt, das ist Wahnsinn. Und das ist wirklich die Spannweite der Leistung. Krasser kann es nicht sein. Und ja, einfach weil es witzig ist, an dieser Stelle diesen Award ans Westfalenstadion kriegt, das verleiht Anton. So, Satzbau. Wieder ein interessanter Name. Man merkt die Namen, das kommt alles aus Antons Sozialisierung. Der Peter Bosch Award für die 20 Minuten, in denen man noch irgendwie Hoffnung hatte, in der Saison was zu erreichen. Und auch da hat Anton, das mache ich eben der Vollständigkeit, aber nochmal einen relativ witzigen Take, weil er sagt, die halbe Stunde vor dem Pokalspiel in Essen, da hatte er Hoffnung, dass man was erreicht. Als er das Spiel gegen Essen gesehen hat, war da wahrscheinlich Feierabend. Der hatte keine Hoffnung, dass man groß was kriegt. Also, das ist ein sehr starker Take. Dominik, was ist denn dein Take?
Ja, kann ich leider nicht mithalten. Das ist wirklich sehr gut. Aber ich habe tatsächlich auch was nicht während des Spiels passiert ist, sondern nachher, nämlich nach dem Auswärtsspiel in Wolfsburg, was ich gerade schon mal angesprochen hatte, die Rückfahrt nämlich, weil man da durch diesen Auswärtssieg ja dann doch über Nacht, auch wenn es nur über Nacht war, 3 Punkte an Bayern dran war und dann zumindest A, rechnerisch man sehr nah dran war und B, es einfach eine ultra ausgelassene und witzige Rückfahrt im Bordbistro war. Ist ja immer so eine, auch wenn natürlich Wolfsburg eine Kackstadt ist, aber diese ICE-Länge ist ja doch irgendwie ganz angenehm, die man dann hat mit der Direktverbindung und den paar Stündchen. Und da standen wir in einer relativ großen Gruppe, also wir waren vorher noch in der Stadt was essen nach dem Spiel, alles ganz entspannt, und da standen wir mit einer großen Gruppe wirklich die komplette Fahrt im Bordbistro, und da wurden dann doch auch teilweise Songs, die man jetzt ein paar Jahre nicht gehört hat, nochmal durch das Bordbistro gebrüllt, und sogar das Personal hatte tatsächlich Spaß, also wir hatten das vorher auch ein bisschen mit denen abgeklärt, ob das für die okay ist, und die hatten dann auch hoffentlich eine nicht allzu schlimme Zeit, was man ja sicherlich häufig mit Fußballfans hat als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Deutschen Bahn. Deswegen, das war echt eine coole Rückfahrt, ich war euphorisch und dachte, hey, vielleicht, wenn Bayern morgen patzt, was dann natürlich nicht passiert ist, wird jetzt nochmal spannend, aber so als Momentaufnahme war das eine sehr gute Zeit.
Sehr respektvolle Fußballfans. Darüber schreibt die Bild nie was. ja, dankeschön. Finde ich einen schönen Punkt. Kann ich gut nachvollziehen. Farid, deine 20 Minuten, in denen du Hoffnungen auf etwas zu erreichen hattest.
Ja, dieses also im Bus nach dem Spiel gegen Frankfurt, da war man euphorisiert und dachte, boah, könnte was gehen.
Im Pokal oder?
Im Pokal, ja. Das Elfmeterschießen, das ist allgemein sehr cool gewesen, dass man dann denkt, boah, da kann jetzt was entstehen. Das wird noch größer, als die Auslosung war, weil ich der Meinung bin, wenn wir ein Heimspiel haben, haben wir ein Heimspiel und dann gewinnen wir das auch. So. Und natürlich Wolfsburg-Fahrt habe ich sehr ähnlich empfunden. Ja, Wolfsburg war so der Moment, wo ich mehr dran geglaubt habe als vor dem Bayern-Spiel, weil da haben wir, glaube ich, unentschieden in Leipzig gespielt. Da habe ich das ganze Ding schon abgehakt, weil ich meinte, du musst eigentlich fast alles gewinnen, um die Bayern einzuholen. Aber nach dem Wolfsburg-Spiel war auch so ein bisschen Hoffnung und so ein bisschen Euphorie, so nach dem Motto, boah, wir spielen so scheiße, wir müssen eigentlich Meister werden, wenn wir gewinnen. Ja, unfassbar. Vor allem das Wolfsburg-Spiel war ja auch so ein Lowlight. Das war auch schon krass. Gut, Nee. Das von meiner Seite.
Okay. Ja, bei mir war es tatsächlich, das sind alle guten Dinge sind drei, das Bayern-Spiel. Ich fand zwischendurch, wenn wir das Ding geholt hätten, hätte ich auf jeden Fall, irgendwie hätte man ein Momentum kreieren können. Man hätte ein Momentum kreieren können und tatsächlich, vielleicht wäre da was möglich gewesen. Nicht garantiert, auf gar keinen Fall, aber ich finde, garantiert hatten wir in dieser Saison nirgendwo das Gefühl, was zu erreichen. Und da war ich gefühlt am nächsten dran. Deswegen das Spiel gegen die Bayern. Dann der Julian Riasson Award für die schönste Pöbelaktion der Saison. Ich wüsste nicht, dass Julian Riasson bekannt ist für Pöbelaktionen. Also ich meine, er ist immer schon leidenschaftlich dabei und ich mag ihn. Ist mein Lieblingsspieler, ist ein Grasfresser und so. Aber okay, Anton hat sich dabei was gedacht. Und der Klappstuhl im Raum ist der fliegende Stuhl in Stuttgart. Als Pöbelaktion, das nenne ich und das nennt Leon auch. Also wirklich eine sensationelle Situation. Dortmund schießt das 2:0 kurz vor Schluss und die Cannstätter Kurve rastet derart aus, dass sie in den Stadion-Innenraum springen und irgendein Klappstuhl auf den Platz fliegt, der legendär geworden ist, für diese Saison zumindest. Mein Platz für den Julian Riasson Award ist der fliegende Klappstuhl. Dominik hat aber noch was anderes gefunden.
Ja, aber zumindest auch was sich auf den Rängen abgespielt hat und nicht auf dem Platz. Tatsächlich habe ich die so eine, ehrlicherweise relativ wahrscheinlich im Vergleich zu allen anderen Aktionen, die wir in diesem Jahr von der aktiven Fanszene gesehen haben, eine der kleineren Art, aber irgendwann während des Spiels in London gegen Tottenham sind alte Handys aufs Spielfeld geflogen in großer Anzahl, so schöne, weiß ich nicht, so Club-Handys, Nokia 3210 Gedöns, verbunden mit so einem Transparent, wo dann der Unmut über die NFC-Tickets bekundet wurde. Und das fand ich dann doch eine sehr witzige, kreative Art, den Protest gegen diese Zustände zum Ausdruck zu bringen. Noch dazu war das ja wirklich, also war wirklich eine miese Auswärtsfahrt. Also es, weiß ich nicht, es war, der Fanmarsch fand da nicht statt. Es hat geregnet wie aus Eimern. Unser Zugfahrt auf der Hinfahrt ist ausgefallen. Dann war das Spiel natürlich mega beschissen. Genau, und deswegen fand ich das eigentlich ganz schön, dass dann mal dieser Unmut so bekundet wurde. Zumal das wirklich auch vorm Stadion, die NFC-Tickets waren scheiße. Da musstest du durch so einen Metalldetektor fast schon wie am Flughafen. Also es war alles furchtbar, ja.
Ich war nicht dabei, klingt aber nach einer sehr witzigen Aktion und sehr pöbelig. Sehr schön. Fari, deine Pöbelaktion der Saison.
Ich habe jetzt einen Gegenspieler genommen. Ich fand nämlich ganz lustig, wie Dennis Undorf an der Eckfahne getanzt hat. Lustig. Und ich fand es dann umso lustiger, dass er einer der Hauptakteure war, die dann Richtung unserer Spieler ist, als wir vor deren Kurve gejubelt haben.
Man könnte jetzt sagen, einmal Arschloch, immer Arschloch.
Ja, könnte man tatsächlich, aber wobei irgendwie finde ich den sympathisch und irgendwie wieder nicht.
Also, ja, also ich würde den auch in Dortmund so sehen. Aber der hat erst gerade verlängert in Stuttgart, ist glaube ich nicht
drin. Ja, aber das wäre doch der Klassiker, dass wir so einen holen und dann trifft er bei uns gar nichts mehr.
Auch gut möglich. Der Ole Boog, der findet in der zweiten Liga, da findet er die Bomben.
Die Messis und Ronaldos dieser Welt findet.
Genau, die findet er alle in der zweiten. Nein, Gott, der wird auch noch woanders schauen. Ja. Letzter gut. Award, und da kann ich tatsächlich ganz wenig zu sagen. Paco Alcácer Award, Anton, erklär's bitte, ich verstehe es nicht. Für den besten Jubel der Saison, ich habe Pierre-Emerick Aubameyang Award genommen, weil den verbinde ich immer sehr mit besonderen Jubeln. Ich sag ganz kurz, ich achte nie darauf, wie die Spieler jubeln, weil ich selber damit beschäftigt bin, nicht aus dem Block zu fliegen. Und deswegen sage ich ganz klassisch Nico Schlotterbeck. Ich finde den Bizeps-Move geil. Gehe selber ins Gym und deswegen ganz klassisch hol den Bizeps von Nico Schlotterbeck. So, Farid, deine Jubelaktion der Saison.
Also ich musste lange nachdenken und es. Dann habe ich irgendwie, weil das Spiel ja schon cool war, Adeyemi in Bochum, wie er dann in Bochum, verdammt, da kommen alte Gedanken hoch. Nee, Adeyemi in Leverkusen, wie er da an der Eckfahne steht und Richtung Gästeblock findet, fand ich dann im Endeffekt ganz cool, wobei ich das im Spiel natürlich nicht wahrgenommen habe. Aber fand ich auch schon cool. Also deswegen habe ich Adeyemi genommen.
Alles klar. Dominik, achtest du darauf, wer jubelt und wie?
Nee, mir geht's wie dir, muss ich sagen. Ich habe aber jetzt nicht Schlotterbeck genommen, sondern Maxi Bayer mit seinem Darts-Jubel, weil das der einzige war, wo ich noch dachte, okay, der hat vielleicht sowas wie so ein, wie nennt man das, Signature-Jubel oder so. Und deswegen dachte ich, okay, nimmst du den einfach, weil alles andere. Obwohl wir hatten, warte mal, bei der letzten Aufnahme hatten wir doch darüber gesprochen.
Bei der verschollenen
Reggianis Aufnahme. Reggianis Kopfballtor, das erste, wo er so unbeholfen die Emotionen rausgelassen hat. Das fand ich eigentlich, ich weiß auch nicht mehr, wer es aufgebracht hat oder angesprochen hat, fand ich einen sehr, sehr guten Call. War ja irgendwie fast, also war ja ultra süß irgendwie, wer nicht wusste, was er jetzt mit sich machen soll. Ja, das finde ich,
das sind natürlich diese spontanen und wirklich diese, wo du merkst, komplette Überforderung, das sind natürlich die schönsten
auf jeden Fall. Ungeplant ein Tor geschossen.
Ja. Morgens nicht aufgestanden mit dem Gedanken auf jeden Fall. Er hat sich auch so wenig Gedanken gemacht, dass er keinen eingeübt hat. ich meine, damals Bittencourt hatte, war das ziemlich ähnlich damals, als er mal bei uns war und ein Tor geschossen hat. Sein erstes, da war das ziemlich ähnlich, fand ich auch damals ganz sympathisch. Dann ist er ja zu Gladbach gegangen. Genau. So, das waren die Awards. Ich gucke noch mal gerade, ja. Das waren die Awards. Vielen Dank für eure Takes in der Beziehung. Wenn ihr eigene Takes habt zu den Awards, wie gesagt, schreibt uns gerne in die Kommentare diverser Plattformen, Spotify oder YouTube, eure Takes. Welchen Take könnt ihr nachvollziehen, welchen überhaupt nicht? Wir freuen uns natürlich über eure Meinung. Auch im Forum könnt ihr natürlich diskutieren. So, jetzt sind wir eigentlich im Grunde durch, aber wir möchten natürlich noch einen etwas runden Abschluss machen. Und das bietet sich natürlich an, dann einfach mal ganz kurz noch mal, ganz kurz, wir sind schon wirklich gleich, wir knacken gleich die 2 Stunden. Kriegt jetzt jeder die Möglichkeit, einmal zu sagen, was der BVB jetzt im Sommer unbedingt tun muss. Also wir machen jetzt mal den Blick ganz leicht in Richtung Zukunft. Eine Sache, die der BVB jetzt im Sommer unbedingt tun muss. Und ich fange an, weil ich darf das, ich bin der Moderator. Und ich sage, der BVB muss einen sinnvollen Kader zusammenstellen. Das ist natürlich jetzt sehr allgemein gesagt. Aber ich finde, der Kader sollte Lust machen auf die Saison. Also ich möchte gerne jetzt haben wir Ende Juni, ich möchte in 2 Monaten, wenn die Saison kurz vor Start ist, möchte ich richtig Bock haben. Und das habe ich sowieso wahrscheinlich, weil ich wieder Bock auf BVB habe, aber ich möchte auch gerne sportlich richtig Bock haben. Deswegen möchte ich, dass Ole Boog jetzt ein paar Spieler holt, die so Perspektive haben, die Lust machen auf ihr Spiel und wo man merkt, was Dominik ja auch schon sagte, die Bock haben auf Borussia Dortmund, die ausstrahlen, die wollen hier mit dem BVB was machen und nicht nur, die kommen nicht zum BVB, weil es hier das dickste Geld gibt. Sicherlich auch, aber also die werden alle nicht wenig kriegen, aber ich möchte gerne, dass die primär bei uns sind, weil sie das Gefühl haben, hier kann man was machen und hier kann man was holen und hier kann man ja mit dem BVB was erreichen. Das ist mein Take, der BVB soll der Ole Boog soll einen Kader zusammenstellen, der Bock macht auf die Saison. Das ist natürlich jetzt fies, weil möglicherweise habe ich euch jetzt die Takes komplett abgeräumt, aber vielleicht kann der Dominik ja mal sagen, was der BVB im Sommer unbedingt tun muss.
Das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Wunschdenken, ehrlicherweise, und ist auch überhaupt nicht realistisch.
Aber dafür sind wir ja hier.
Toll. Ja, wir sind Tagträumer quasi. Es wäre toll, wenn der BVB all seinen Spielern und nicht nur denen, die er vielleicht in diesem Sommer noch holen wird oder die in die Profimannschaft hinzukommen würden, anordnet innerhalb dieses Jahres irgendwann mal so einen Tag oder so einen halben Tag mit den Menschen zu verbringen, die am Ende diesen Verein tragen, und zwar mit den Fans und in welchem Format auch immer. Also lass die mal, keine Ahnung, halben Tag Kleingartenverein Emschertal, halben Tag in der Sonne oder so und wirklich mit den Leuten sprechen, die Woche für Woche heim oder auswärts fahren. Und auch über Dortmund hinaus, muss jetzt gar nicht in Dortmund sein, aber das wäre irgendwie, glaube ich, eine sehr sinnvolle Maßnahme, um den Spielern mal wieder näher zu bringen, was hier eigentlich noch dahinter steckt in dem Verein und was es den Leuten vor allem auch bedeutet, Borussia Dortmund spielen zu sehen. Deswegen fände ich das eine tolle Maßnahme. Ich habe mal, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen oder gehört habe, Interviews gehört, dass es natürlich bei Jugendspielern schon gemacht wird, die man neu holt, dass man den Leuten, den Verein, die Umgebung und auch die Fans irgendwie nahebringen will. Und es gibt natürlich auch andere gute Initiativen, über die Fanclubs und so weiter mal Spieler mit den Leuten ins Gespräch zu bringen. Aber ich finde, auf so einer Basis, wo man die Leute wirklich mal im Alltag trifft oder irgendwo dort abholt, wo sie tagtäglich sind, ist vielleicht nochmal ein Stückchen sinnvoller, auch wenn es wahrscheinlich ultra gezwungen wäre und gar nicht so locker, wie man sich das erwarten würde von Spielerseite aus, aber keine Ahnung, irgendwie fände ich es vielleicht eine gute Maßnahme, um dieses Feuer und diese Gier, über die wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen haben, mal wieder so ein bisschen zu entfachen.
Richtig schön. Fände ich richtig, richtig schön. Auch stimme ich voll zu. Kann der BVB sich jetzt mal im Sommer bitte dran setzen, da mal ein Konzept erarbeiten. Und dann gibt es ab nächster Saison gibt's dann muss die Mannschaft wieder Bus fahren. So. Also öffentlicher Bus, Linienbus. Und dann kommen sie mit den Leuten mal ins Gespräch. Nein, aber finde ich super Punkt. Total. Generell der BVB hat man auch das Gefühl, entrückt dem allgemeinen Fan immer mehr. Und das liegt im Stück weit an dem System, dem internationalen Fußball und so weiter. Aber es ist auch durchaus ein hausgemachtes Problem. Ich glaube, da könnte man schon mehr machen, als man tut. Und man ruht sich dann doch ein bisschen sehr auf diese Aussage aus, dass die alle keine Zeit haben und so weiter. Wir hätten auch vielleicht mal gerne wieder einen Spieler hier bei uns im Interview, was da nicht totgecuttet wird am Ende. Das wäre schon ganz cool. Ja, das ist ein toller Appell. Dankeschön. Farid, du hast das letzte Wort in der Sendung, zumindest was inhaltliche Sachen angeht.
Ja, ich gehe in eine ähnliche Richtung. Ich finde den Take von Dominik sensationell. Aber der BVB muss wieder eine Euphorie um sich entwickeln. Muss einfach in dieses Euphorie-Ding kommen. Also ich habe ganz lange nachgedacht. Ich war erst bei Viererkette und weiß ich nicht. Aber der BVB muss endlich damit beginnen, mal wieder eine Euphorie um sich zu schaffen, weil die Euphorie ist komplett weg, habe ich den Eindruck. Weil man, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man empfindet relativ wenig, wenn man zum BVB fährt, oder man erwartet total wenig, dass man irgendwie begeisternden Fußball oder sonst was sehen muss, ja noch nicht mal sein. Selbst die Grätsche kann genauso geil sein wie das Tor. Es muss einfach, ich glaube, Yannick, du bist auch in eine ähnliche Richtung gegangen. Ich bin zeitweise ins Stadion gegangen und habe mir gedacht, oder ich bin morgens aufgewacht, bin aus dem Haus gegangen und dachte mir, oh Gott, heute ist ja wieder Spiel. So Heimspiel. Das darf eigentlich nicht sein. Der BVB muss sowas entfachen, wo man kaum erwarten kann, und jetzt zitiere ich Edin Terzic, wo man kaum erwarten kann, beim nächsten Spiel wieder ins Stadion zu wollen. Das fehlt einfach komplett. Das muss irgendwie, ich weiß nicht wie, vielleicht mit solchen Sachen, die ihr gerade erwähnt habt, finde ich auch super. Aber der BVB muss es irgendwie schaffen, dass man der Euphorie, und dann ist selbst ein zweiter Platz oder ein Viertelfinal-Pokalspiel ist dann auch egal, wenn man so den Eindruck hat, boah, da stehen 11 Leute auf dem Platz, die identifizieren sich mit der ganzen Sache und die sind, wie du schon gesagt hast, oder Dominik hat es, glaube ich, auch gesagt, die sind nicht einfach nur so hier, sondern die wissen, was dieser Verein ist. So.
Gut. Das ist ein schönes Schlusswort. Inhaltlich, das letzte Wort habe ich gleich. Zuallererst möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Erstmal an die Zuhörerschaft, die hier fleißig bis zum Schluss uns zugehört hat und unsere Takes ertragen hat oder gefeiert hat oder geduldet hat, keine Ahnung. Dankeschön, dass ihr da dran geblieben seid. Ich möchte mich aber auch ganz herzlich bei dem Dominik bedanken.
Ja, danke auch. Ich hoffe, die Aufnahme schafft jetzt dieses Mal in die Welt. Mal gucken.
Auf jeden Fall. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Sieht schon besser aus als das letzte Mal.
Jinx ist doch nicht.
Nein. Und ganz, ganz, ganz vielen Dank an Farid, der heute sein Debüt gegeben hat und ich glaube, es ganz toll gemacht hat. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich auch dabei sein durfte und ich hoffe, in nächster Zeit mehrmals.
Unheimlich, denke Spaß auch, gemacht. Beziehungsweise nächster Zeit, wir wissen noch nicht, wie wir es jetzt weitermachen. Jetzt ist natürlich erstmal WM und Sommerpause. Viele von uns sind dann auch mit anderen Dingen beschäftigt, Urlaub zum Beispiel. Das heißt, es wird jetzt wieder einen Tacken ruhiger, aber sobald, wir werden auf jeden Fall geplant, ist mindestens eine Saisonvorschau, wenn dann auch vielleicht der ein oder andere Transfer schon steht und so weiter. Ich will nicht so viel versprechen, aber das ist der Plan. Und wir hoffen dann auch dann zeitnah wieder was raushauen zu können. Alles klar, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an meine Kollegen hier. Danke an euch nochmal fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nach der WM voraussichtlich wieder. Heer BVB.
Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.